was ich so spannend finde an dieser ganzen betrieblichen Demokratie, ist, dass das so unterschiedliche Ebenen verknüpft. Also das ist einerseits sind das gewerkschaftliche Kämpfe für Emanzipation von den Arbeitenden, vor allem auch der nicht-akademischen Arbeitenden, die ja zunehmend rechts wählen. Und aber es geht eben auch um feministische, antirassistische Kämpfe, also diese krassen Lohnungleichheiten. Das sind auch Kämpfe gegen Diskriminierung, die da stattfinden im Betrieb. Oder radikale Arbeitszeitverkürzungen, also gerade in den Branchen, die in Zukunft weniger produzieren werden. Dafür brauche ich eine betriebliche Mitbestimmung und Druck auf Betriebsebene. Ja, also das finde ich halt spannend an dieser Wirtschaftsdemokratie-Geschichte, dass es halt so viele Ebenen verknüpft. Von der persönlichen Biografie, wie will ich eigentlich irgendwann mal arbeiten, bis hin zu den großen Themen, wie wollen wir eigentlich nach dem Ende des Kapitalismus arbeiten.
Ja Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Dieses Mal sprechen wir hier darüber, wie sich Betriebe ohne Bosse machen lassen. Rupai Dahm, mein Gast für diese Woche, hat selbst einen basisdemokratischen Reinigungsbetrieb mitgegründet und unterstützt Menschen dabei, Genossenschaften und Kooperativen aufzubauen. In seinem Handbuch Selbstbestimmt arbeiten, Betriebe demokratisieren, zeigt er die Essentials auf, die es für einen Kollektivbetrieb braucht, aber auch wie Fallstricke vermieden werden können, etwa informelle Hackordnung, Lohnstreitereien oder frustrierende Pläne. Mit Rupai spreche ich über das Leiden an Hierarchien in unserer Arbeitswelt, den Aufbau funktionierender Kollektive und Wirtschaftsdemokratie als Basis linker Zukünfte. Ich bin euer Host Lukas Ondreka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Rupai, erstmal schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Herzlich willkommen, hallo.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Genau. Wir wollen über Demokratie am Arbeitsplatz und die Demokratisierung von Betrieben sprechen. Rupai, du berätst Menschen dabei, wie sie mehr Mitsprache am Arbeitsplatz bekommen und auch dabei, wie sie ArbeiterInnen-Koops gründen können, also Kollektivbetriebe. Mhm. Du hast selbst in Berlin eine Reinigungskooperative mitgegründet, also ein Reinigungsunternehmen ohne Chef oder ohne Chefin. Mhm. Vielleicht für den Anfang mal, Rupai, was macht das aus deiner Sicht mit Menschen, wenn sie aus dem Schatten ihrer Chefs hervortreten? Und dann auch noch die Frage mit Blick auf die gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir gerade sehen, vor allem einen autoritären Umbau unserer Gesellschaft. Warum ist eine Vertiefung von Wirtschaftsdemokratie aus deiner Sicht heute wichtiger denn je?
Ja, unsere Arbeitsbedingungen, die haben einfach so einen krassen Einfluss auf unser Leben. Und ich weiß nicht, ob als du Kind warst und wenn du morgens aufgestanden bist und zur Schule gegangen bist, ob deine Eltern schon vor dir aus dem Haus gegangen sind. Wenn das der Fall war, dann weil deren Chefinnen oder Chefs entschieden haben, dass sie ein Schichtsystem einführen wollen und deine Eltern in die Frühschicht eingeplant haben. Und das wirkt sich halt nicht nur darauf aus, ob die Arbeit dann Spaß macht oder einen kaputt macht oder sowas, sondern auf die Familie, auf Freundschaften und Beziehungen. Und genau, also wenn du sagst, aus den Schatten des Chefs raustreten, in der Reinigungskooperative, die wir gegründet haben, da hat eine Geflüchtete gearbeitet aus einem der ärmsten Länder der Welt und die am Anfang war die einfach super schüchtern und hat eigentlich nur auf den Boden geschaut oder also auf ihr Handy und dann ist sie mit der Zeit einfach total aufgeblüht und wurde immer selbstbewusster und irgendwann hat sie gelacht in den Teamtreffen und hat auch sehr selbstbewusst eingefordert, wenn der Lohn mal irgendwie zu spät kam. Und es hat mich einfach total berührt zu sehen, also was es mit dieser Person gemacht hat, dass wir sie irgendwie auf Augenhöhe behandelt haben. Und das macht halt Wirtschaftsdemokratie im Betrieb. Und das passt auch zu dieser Otto-Brenner-Stiftung, dass positive Erfahrungen mit betrieblicher Mitbestimmung rechtsextreme Einstellungen verringert, weil die Menschen sich ernst genommen fühlen und sie das Gefühl haben, sie sind jemand und sie werden gesehen als Mensch und nicht nur als irgendwie Zahl und Rädchen im Getriebe. Und gerade in der aktuellen Krise mit der Demokratie auf der Staatsebene, finde ich, ist es halt total wichtig, dass man Demokratie am Arbeitsplatz erfahren kann und nicht da auch das Gefühl hat, bevormundet zu werden und einfach nichts zu sagen zu haben. Mhm.
Ja, danke dir soweit. Wir wollen auch nachher noch so ein bisschen dein Buch, was du dazu geschrieben hast, ist ja selbst so ein Praxisleitfaden, wie man Kollektivbetrieb gründen kann, aber vielleicht auch, wie man in den Unternehmen, in denen man schon arbeitet, vielleicht ein bisschen Hierarchien abbauen kann. Mhm. Da können wir dann bestimmt auch nochmal auf diese Reinigungskooperative, die du mitgegründet hast, zu sprechen kommen, welche Rolle du da drin vielleicht dann auch hattest. Vielleicht erstmal zu deinem Buch, Rupai. Es heißt Selbstbestimmt arbeiten, Betriebe demokratisieren. Mhm. Und ist, hatte ich schon gesagt, eine Anleitung dafür, wie man mit anderen zusammen Betriebe kollektiv und selbstorganisiert führt, also wie eine radikal demokratische Praxis in Betrieben aussehen kann. wo aber auch, und da wollen wir auch drüber sprechen, am Ende auch Herausforderungen und Probleme liegen können. So. Mhm. Vielleicht beschreib mal für den Anfang, an wen sich dein Buch richtet und was Interessierte bei der Lektüre im Großen und Ganzen lernen.
Naja, einmal gibt es ja viele Leute, die meinen, sowas funktioniert gar nicht wirklich wirtschaftlich. Also, dass man einen Betrieb demokratisch führt. Man braucht irgendwie jemanden, der sagt, wo es lang geht. Und sonst ist das alles ineffizient. Und erstmal geht es darum, so ein bisschen zu beweisen, dass es auch außerhalb von Nischen tatsächlich wirtschaftlich prosperierende Unternehmen sein können. Also, dass die einfach funktionieren aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Mhm. Also zumindest dann, wenn bestimmte Herausforderungen gelöst sind und dass sich nicht in der Branche befindet, wo man einfach nichts verdienen kann. Also gerade viele Kneipenkollektive, mit einer Kneipe kann man einfach super schwer gut Geld verdienen, egal wie die organisiert ist. Glaube ich zumindest. Also vielleicht gibt es Kneipen, die wirklich gut laufen. Aber
vielleicht meldet sich nach diesem Podcast jemand und sagt
ja, vielleicht meldet sich jetzt jemand. Nee, stimmt gar nicht.
Ich bin reich geworden mit der Kneipe. Was willst du, Digga?
Genau. Aber also es hängt natürlich immer von der Branche ab und es kann halt gut funktionieren und darum geht es erstmal. Insofern ist es so ein bisschen so ein BWL-Handbuch für demokratische Unternehmen, was zeigen soll, also was halt so Faktoren des Gelingens sind und was eben helfen kann bei der Gründung und auch bei der Weiterentwicklung von einem Kollektivbetrieb oder von einer Kooperative oder einer Genossenschaft. Und das ist so die wirtschaftliche Seite und zugleich gibt es halt eine politische Seite, weil die Frage, was ist denn ein gutes Gelingen? Also woran messe ich das denn? Das ist einfach eine total politische Entscheidung oder ja, politische Frage. Sage ich, das Unternehmen ist erfolgreich, wenn der Umsatz stimmt? Oder sage ich, Kollektiv ist erfolgreich, wenn die Arbeitsbedingungen gut sind, die Bezahlung? Oder wenn es möglichst hierarchiefrei ist oder möglichst niedrigschwellig, dass Leute ohne gute Deutsch- und Englischkenntnisse gut mitarbeiten können? Oder dass Leute möglichst motiviert und glücklich nach Hause gehen von der Arbeit? Also woran messe ich denn eigentlich den Erfolg? Und das, finde ich, ist eine super politische Frage. Die ist dem Buch so ein bisschen vorangestellt und taucht dann immer wieder auf bei den unterschiedlichen Unterpunkten. Mhm. Genau, und insofern richtet sich es dann eben an GründerInnen und an Leute, die schon im Kollektiv arbeiten und das irgendwie überarbeiten, weiterentwickeln wollen, aber eben auch an Leute, die fragen, okay, was sind eigentlich so politische Perspektiven der Zukunft, vor allem wenn man sich um die ökonomische Basis unseres Systems irgendwie kümmert. Genau, also was sind da so politische Perspektiven, für die man auch kämpfen kann, für die es sich lohnt, sich einzusetzen.
Lass mal drüber sprechen. Du hast gesagt, das ist ein BWL-Handbuch für Linke. Ja? Mhm. Und hast in einem Vorgespräch, wo wir so ein bisschen abgesteckt haben, okay, über was sprechen wir hier, hast du gesagt oder hast beklagt, dass unter Linken es Berührungsängste gibt mit BWL und mit Fragen eben betrieblicher Organisation oder dann letztendlich auch betrieblicher Demokratie. Mhm. Das ist vielleicht auch so, ja. Also es ist ja am Ende kleinteilig, es fehlt vielleicht manchen das große Ganze. Die Leute haben also mehr Interesse an VWL als an BWL. Hier im Podcast habe ich tatsächlich auch mehr so Sachen drin wie Vergesellschaftung, demokratische Planwirtschaft, Degrowth, jetzt zuletzt auch mal irgendwie das ganze Thema antifaschistische Wirtschaftspolitik. Und das ist natürlich auch alles irgendwo Makro, ne? Mhm. Viele Linke, die ich kenne, die machen auch irgendwie dann am Ende irgendeine entfremdete Lohnarbeit so, ne? Und legen dann halt den Fokus in ihrem Leben dann auf politischen Aktivismus zum Beispiel außerhalb der Lohnarbeit, ne? Also das eine ist halt notwendig, um irgendwie Miete zu zahlen und Brot auf den Tisch zu kriegen und was weiß ich, ne? Aber der Fokus von Politik liegt nicht irgendwie darauf, einen Betrieb zu demokratisieren und die Arbeitswelt, sondern politischer Aktivismus, ne? So zumindest ist es, glaube ich, für viele Bewegungslinke und viele davon hören auch diesen Podcast, ist das, glaube ich, der Fall oder kann man vielleicht so beschreiben.
Ja, genau.
Deshalb hätte mich mal interessiert, warum es aus deiner Sicht wichtig ist, dass wir, wenn wir über eine sozialökologische Transformation nachdenken, auch diesen Blick der betrieblichen Ebene und quasi das Ziel betrieblicher Demokratie, dass wir das auch ja in den Fokus nehmen oder zumindest diese Perspektiven von Vergesellschaftung, demokratischer Planwirtschaft, Degrowth, wie auch immer, zumindest um diese Ebene auch ergänzen, also in diese Niederung der Betriebe hineingehen.
Ja, also diese ganzen Konzepte, Vergesellschaftung, Degrowth, sozial-ökologische Transformation und sowas, die müssen ja letztlich auf betrieblicher Ebene umgesetzt werden. Also ich bin großer Fan von der Vier-Tage-Woche oder sogar im Vier-Stunden-Tag. Genau, weil das irgendwie, finde ich, auch so eine Bündelung von feministischen und ökologischen und sozialen gewerkschaftlichen Forderungen ist. Aber man kann sich ja mal selber vorstellen, da wo man arbeitet, was würde das bedeuten? Also was müsste da im Betrieb passieren, wenn Leute nur noch 4 Tage die Woche oder sogar 4 Stunden die Woche arbeiten würden bei einer radikalen Arbeitszeitverkürzung? Und also einmal ist die Frage, wie setzt man das überhaupt um? Also wer baut denn den Druck auf? Ja, dafür bräuchte man Organizing. Und Organizing heißt immer, man muss in die Betriebe gehen und mit einzelnen Leuten, also es ist super kleinteilig, als sogar noch eine kleinere Ebene als die betriebliche Ebene. Und auch dann, wenn man es umgesetzt hat oder durchgesetzt hat, muss es halt umgesetzt werden, irgendwie ganz praktisch. Und ja, wie kann das aussehen, wenn im Krankenhaus die Leute nur 4 Stunden arbeiten und dann Schichtwechsel schon wieder ist oder die PaketzustellerInnen oder in der Schule oder wo auch immer. Ja, und wenn ich jetzt ein Gesetz einführe und sage, 4-Stunden-Tag, aber ich habe überall die patriarchalen Chefinnen sitzen, die das dann umsetzen sollen, funktioniert das? Wahrscheinlich schwierig. Und ich finde also, ein positives Beispiel ist diese Kampagne Wir fahren zusammen, wo ja Klimabewegung sich mit gewerkschaftlichen Kämpfen im ÖPNV zusammengetan hat. Und die machen halt Organizing auf betrieblicher Ebene. Also die machen halt genau das. Die gehen halt in die Betriebe und reden face-to-face mit den BusfahrerInnen. Genau, dann gibt es diese Ebene schon, was schon angesprochen wurde mit der Studie von der Otto-Brenner-Stiftung. Also dass halt rechtsextreme Einstellungen sinken, wenn Menschen positive Erfahrungen mit betrieblicher Mitbestimmung machen. Also das ist das einzige mir bekannte, wirklich empirisch nachgewiesene Mittel gegen rechtes Gedankengut. Und das spielt sich eben nicht in der makroökonomischen Sphäre ab, sondern im Betrieb. Und eben dadurch, dass die Leute betriebliche Mitbestimmung haben. Und dann gibt es noch eine andere Variante, nämlich wenn man sich jetzt vorstellt, man hat eine gerechtere Welt und eine dekarbonisierte postkapitalistische Wirtschaft, dann braucht man ja immer noch gut funktionierende Betriebe. Also wir wollen ja immer noch gute Produkte haben, die auch erschwinglich sind. Also und dann reicht es halt nicht, dass man lauter super engagierte Politologinnen und Juristinnen hat, sondern wenn man sowas wie ein Fairphone produzieren will, dann braucht man halt Leute, die sich mit Betriebsorganisationen, mit Produktionsabläufen auskennen, also halt mit Betriebswirtschaft und nicht nur mit der volkswirtschaftlichen Makroebene. Sonst hat man einfach schlechte Produkte oder super teure Produkte oder gar keine oder das Arbeiten ist frustrierend, weil die Produktionsabläufe einfach nicht gut ineinander greifen. Und Negativbeispiel wäre zum Beispiel die Neue Heimat. Ja, das war der größte Wohnungsbaukonzern Europas, der befand sich im Besitz der Gewerkschaften, was aus heutiger Sicht einfach ein Traum ist. Ja, riesiger Wohnungsbaukonzern, gewerkschaftlich geführt und der wurde halt einfach zugrunde gerichtet, weil er schlecht geführt war und die Leute eine schlechte Betriebsorganisation hatten. Da gab es Korruption und Vetternwirtschaft und sowas. Die Coop-Supermarktkette in Deutschland ist auch pleite gegangen. Und ich finde, aus einer linken Perspektive muss man halt, also Wirtschaft ist super wichtig und ja, linke Leute sagen selten sowas wie, Wirtschaft ist geil und den Unternehmen muss es gut gehen. Und
es geht mehr so drum, Autobauer zu schrumpfen und so.
Ja, genau. Es geht mir eher so um Schrumpfen. Es ist immer so ein bisschen tendenziell wirtschaftsfeindlich und kann ich auch verstehen. Es ging mir auch lange so. Ich habe mich ewig von Wirtschaftsrecht ferngehalten, als ich Jura studiert habe. Dachte, das mache ich auf keinen Fall. Und bin erst ganz am Ende meines Studiums so dazu gekommen, dass ich dachte, ey, Moment mal, eigentlich ist das mega spannend, was da passiert. Und es ist halt ein super Schachzug gewesen zu sagen, wir trennen Politik und Ökonomie im Studium. Also die ganzen linken Leute, die können Politik studieren und sich tolle Theorien auslegen, aber wir machen ungestört unsere BWL und bringen den jungen Leuten bei, wie sie halt ein Unternehmen hierarchisch führen. Ja, und diese Trennung, die muss man eigentlich überwinden. Also ich finde, wir müssen die BWL uns rückaneignen.
Umgekehrt kann man natürlich auch sagen, lass mal unsere begrenzten Ressourcen auf Makro fokussieren, zum Beispiel die Vergesellschaftung von großen Wohnungskonzernen in Berlin. Das bringt am Ende mehr für alle, als wenn sich jetzt Aktivistis im Klein-Klein von Unternehmen verkämpfen, oder?
Aber selbst bei Deutsche Wohnen Enteignen, wenn man das jetzt geschafft hat, dann braucht es halt Leute, die sich mit Finanzen auskennen, die halt gucken, dass das Ding auch ordentlich betrieben wird, weil nichts wäre doch schlimmer, also wenn es jetzt gelingt, Deutsche Wohnen und Co. zu enteignen und dann ist es nicht, dass die nächsten Politiker ankommen und das Ding zerschlagen, sondern es geht einfach pleite, weil es irgendwie nicht so wirtschaftet, dass es sich dauerhaft wirtschaftlich hält. Ja? Das heißt, man braucht immer irgendwie linke Leute, die sich mit Buchhaltung auskennen, die sich mit Betriebsorganisationen auskennen, mit Finanzen, mit ganz Kapitalgeschichten, aber auch mit den ganz praktischen Fragen von Hausmeistern und wie man das alles macht. Ja? Ja, leider, die linken Leute studieren immer eher VWL als BWL oder die linken Psychologinnen studieren immer eher irgendwas Soziales als Arbeits- und Organisationspsychologie. Und bei den Juristen ist es genauso. Man denkt, Wirtschaft ging ja auch ewig so, ja. Und ich finde, das können wir ruhig mal hinter uns lassen.
Alles klar, das war schon so ein bisschen Pep-Talk jetzt für die jungen Zuhörenden. Ja. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich bin ja 36. Bei mir ist schon Lost Course so. Ich werde kein BWL mehr lernen, aber ihr seid bestimmt ein paar junge Leute so. Überlegt euch das gut. Überlegt euch das gut.
Genau.
Ob ihr nicht vielleicht BWL studiert und so und da BWL mal auf links krempelt.
Ja. Auf jeden Fall.
Und die VWL natürlich nicht vergessen.
Ja, klar, ja, klar. Aber die ist ja schon viel kritischer auch.
Ja, ja, klar. Also Makro brauchst natürlich immer noch zum Beispiel die gesamtgesellschaftliche Koordination irgendwie durch Investitionsplanung demokratischer etwa, damit am Ende auf betrieblicher Ebene, weiß ich nicht, dann auch die Ressourcen für dann ökologisches Wirtschaften da sind. Ne?
Ja, ja.
Denn wir sind ja nicht gegen Wirtschaften an sich, sondern wir sind gegen diese Form des Wirtschaftens, wie sie gerade ist, auf Profit ausgelegt und nicht auf unsere Bedürfnisse.
Ja, ja, absolut.
Was auf jeden Fall klar ist, ich meine, es geht am Ende nicht um die eine oder die andere Perspektive, sondern sowohl als auch, denke ich. Und ohne die Demokratisierung von Betrieben ist auch eine Überwindung des Kapitalismus nicht zu denken. Das ist auf jeden Fall so. Und da ist ja auch die Geschichte der antikapitalistischen Kämpfe voll von und eng verbunden eben auch mit der Forderung nach ArbeiterInnen-Selbstverwaltung. Fand ganz spannend, dass du da in deinem Buch so zwei Traditionen unterscheidest. Einmal so die sozialistische und einmal die anarchistische Tradition. Hätte mich mal vielleicht interessiert, was zeichnet diese Ansätze jeweils aus deiner Sicht aus? Wo gibt es vielleicht Gemeinsamkeiten und aber auch Spannungen? Ja, also die Geschichte ist natürlich voll von Beispielen, wo AnarchistInnen und KommunistInnen clashen, also KommunistInnen im Sinne von dann eher etatistisch staatsorientierte Sozialisten oder Kommunisten. Mhm. Wo haben diese Perspektiven vielleicht auch jeweils blinde Flecken? Das ist für mich vielleicht, wenn man auch aus heutiger Perspektive drauf schaut, wahrscheinlich sinnvoller zu fragen, wo sind jeweils die blinden Flecken und wo kann man das Beste aus beiden Welten mitnehmen? Ich selbst bin ja Anhänger von allen Ideen oder Haltungen, die sich irgendwie so in der Verbindung, der Synthese von Anarchismus und Kommunismus irgendwo finden, also in irgendwie so Anarchokommunismus.
Ja, genau, das geht mir auch so.
Genau, also was ist das Beste aus beiden Welten, wenn wir diese Perspektiven uns da anschauen?
Genau, darum ging es mir eigentlich auch, um das Beste aus beiden Welten mitzunehmen und diese Gegenüberstellung, die ist auf jeden Fall total holzschnittartig und das soll einfach nur verbildlichen, also wie unterschiedlich man ArbeiterInnen-Selbstverwaltung auch interpretieren kann. Also so klassische sozialistische Ansätze sind halt relativ zentralistisch. Der Anarchismus ist mal eher dezentral, föderal. Also zum Beispiel, also aus einer klassischen sozialistischen Perspektive wäre es völlig in Ordnung, dass man eine Produktionsgenossenschaft hat, die den ArbeiterInnen gehört, also wo man die ausbeutenden KapitalistInnen abgeschafft hat auf der Eigentumsebene und die ArbeiterInnen wählen eine Führung und die Führung ist hierarchisch und sagt, wie zu produzieren ist. So, das würde aus einer sozialistischen Sicht ausreichen, vielleicht, ja, also holzschnittartig. Und aus einer anarchistischen Sicht würde man eher sagen, nein, wir wollen Hierarchien abbauen und gar keine, ja, nicht so eine zentralistische Führung haben, sondern eher irgendwie in dezentralen Strukturen netzwerkartig zusammenarbeiten und nicht so ein Arbeiterrat oder Sowjet haben, der so repräsentativ oben so ein Gremium, so ein Führungsgremium ist, wo dann vielleicht wieder nur alte weiße Männer drin sitzen oder so. Mhm. Genau, das sind ein bisschen so unterschiedliche Ansätze. In der frühen kollektive Bewegung der 70er und 80er, die waren noch relativ stark von so kommunistischen Ideen beeinflusst. Die waren auch hierarchiekritisch. Die haben zum Beispiel in Anlehnung an die Entfremdungstheorie von Marx und Engels ein Rotationsprinzip häufig eingeführt, damit sich eben keine Hierarchien entwickeln, sondern dass alle Aufgaben rotieren. Hm. Aber da war zum Beispiel noch nicht so eine große Kritik an patriarchalem oder dominantem Redeverhalten. Also diese feministische Kritik, die kam halt meistens erst später. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt heute einen Kollektivbetrieb sieht, wo die Leute zwar super sensibel auf Redeverhalten achten und auf diskriminierende Verhaltensmuster und wo im Konsens entschieden wird, damit sich niemand übergangen fühlt, da kann es aber trotzdem sein, dass die nicht so sehr darauf achten, dass der Betrieb wirklich allen gehört, sondern manchmal gibt es so Kollektivbetriebe, da stehen immer noch nur drei Gesellschafterinnen in der GmbH, also im Handelsregister. Und das heißt, diese strukturelle Ebene, die ist, würde ich sagen, in dieser anarchistischen Perspektive, ist das so ein bisschen der blinde Fleck. Hm. Also die Hardware von einem demokratischen Betrieb, das ist die Eigentumsverteilung. Und die Software, das ist so das Miteinander, das tägliche Miteinander. Und ich finde, die anarchistische Perspektive hat die Stärke in diesem täglichen Miteinander und dem Gespür für, also was sind Hierarchien, was sind informelle Hierarchien. Und die sozialistische Perspektive, die guckt halt eher auf, wem gehört der Betrieb, wie ist das Eigentum verteilt. Und das ist halt eher so die Hardware. Man muss halt beides zusammendenken, sonst gibt es irgendwann Probleme mit der Demokratie.
Ja, ich würde mal sagen, wenn man die Software des hierarchiefreien Miteinanders nicht beachtet, endet man am Ende bei einer Bürokratie. Und wenn man die Hardware nicht demokratisiert, man aber super sensibel im Miteinander ist, dann endet man bei einem Startup.
Genau.
Also mit Startups beschäftigst du dich, Rupa, ja auch viel in deinem Buch, positiv wie negativ. Ja, was spannend ist, weil quasi es in der Startup-Szene und mit ihren New Work-Management-Methoden, die sich mit agilem und Teamarbeiten und so weiter natürlich auch schon in vielen, vielen Unternehmen finden, auch in eher klassischen Unternehmen so, ja. Mhm. Die ganzen Scrum-Prozesse und sowas, das kenne ich aus dem Journalismus etwa. Mhm. Und dass Teams Autonomie haben, dass Individuen Autonomie haben, auch das ganze Gerede über, wie führt man heute, das hat sich komplett verändert. Mhm. Man hat eher so ein incentivierendes Führen, nicht mehr so ein strafendes Führen. Genau. Und gleichzeitig sind es oft die Startups oder eben die, sage ich mal, Unternehmen der neueren Ökonomie oder der gegenwärtigen, die super betriebsratsfeindlich sind, die super gewerkschaftsfeindlich sind,
ja,
wo am Ende auch die Mitarbeitenden kein Eigentum haben, also das Unternehmen nicht mitbesitzen, ne, sozialistische Perspektive, sondern dann halt am Ende, was irgendwie die wenigen gibt, dann noch in Verbindung mit irgendwelchem Venture-Kapital, denen das Unternehmen gehört.
Genau, und zugleich experimentieren die aber halt mit super interessanten so Selbstorganisationsmethoden. Also die sind halt sehr experimentierfreundlich. Also mir hat mal einer erzählt aus dem Startup, dass dort in den Teamtreffen hat er das Problem, dass immer nur Positives erzählt wird. Also die Leute sagen immer nur, was sie alles erreicht haben, sagen, ja, wir haben jetzt hier diesen Meilenstein erreicht und das haben wir jetzt gelauncht und bla 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 und Erfolg und yay und alles wird gefeiert. Und keiner traut sich eigentlich zu sagen, wenn Dinge nicht gut laufen und sagen so, also das hier ist mir leider nicht gelungen, es würde kein Mensch sagen oder hier ist ein Problem. Und das fand ich super witzig, weil ich glaube, in vielen linken Projekten ist genau andersrum, dass eher so die Probleme besprochen würden und die Leute sich wundern, wenn Leute sagen, ja, aber wir haben das und das erreicht und sagen, hey, aber wir sind doch hier, um jetzt Probleme zu lösen. Und da ist eher so ein Fokus auf Negatives. Und diese unterschiedlichen Kulturen, die finde ich total spannend und auch zu gucken, was kann man da voneinander lernen. Ja?
Voll. Ja, wenn die Welt nicht die ganze Zeit scheiße ist, dann kann ich diesen Podcast auch nicht machen. Dann habe ich nichts, worüber ich meckern kann. Nein, nein, nein. Ist auf jeden Fall spannend. Ja, aber genau, also aber den Finger schon auch in die Wunde legen, weil das sind ja oft Unternehmen, wo die sich sehr so demokratisch oder sehr fortschrittlich geben und so weiter. Und am Ende, wenn man auf die Hardware schaut, wie du es eben genannt hast, dann ist das nicht mehr so schön und Leute werden in diesen Unternehmen ja auch für den Profit dann radikal verschlissen. So, ne?
Ja.
Aber ja, vielleicht kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, auf was gerade diese Selbstorganisierung angeht. Du setzt dich nämlich in deinem Buch auch sehr stark damit auseinander, wo ist eigentlich sowas wie ein Plenum und Konsensprinzip, was ja Grundpfeiler sind von linken Demokratieverständnis und Mitbestimmung, muss man sich nur, weiß ich nicht, jede aktivistische Gruppe anschauen. Wo sollte das im Unternehmen ergänzt werden, eher um Selbstorganisierung, um Autonomie, um agile Prozesse und so weiter? Mhm. Wo kann das ständige Zerreden, was wir auch alle kennen auf Pläne,
genau,
wo kann das am Ende auch schlecht sein?
Ja, kann ich gerne noch was zu erzählen.
Ja, wir wollen auch gleich tatsächlich, Rupert, dann mal so einen Kollektivbetrieb gemeinsam gründen. So,
genau.
Um mal für unsere Leute, die uns zuhören, hier so zu erzählen, worauf kommt es da eigentlich an und was sind dann auch die Fallstricke, über die es zu sprechen gilt. Aber eine Sache hätte mich schon auch interessiert, weil Kapitalismus überwinden und irgendwie drüber nachdenken, wie ein Postkapitalismus auf Makroebene und auf Mikroebene funktionieren kann, das ist ja das eine. Aber auch jetzt, im Hier und Jetzt, ist Demokratie am Arbeitsplatz ja was Wichtiges. Und du verhandelst da in deinem Buch ein paar wichtige Punkte, zum Beispiel den Aspekt Antidiskriminierung. Also hilft der Abbau von Hierarchien etwa dabei, Diskriminierung wie Rassismus oder Sexismus zu überwinden? Also wir kennen die ganzen MeToo-Skandale der letzten Jahre, auch in Unternehmen oder in gewissen Branchen oder so. Ne? Mhm. Dann beschäftigst du dich mit der ökologischen Perspektive. Helfen Betriebe ohne Hierarchien gegen den Klimawandel? Oder die demokratische Perspektive, die hast du vorhin schon angesprochen, helfen sie gegen soziale Spaltung, gegen rechtsextreme Einstellung. Oder die humanistische Perspektive auch, sind die Menschen, die in Kollektivbetrieben arbeiten, am Ende eigentlich gesünder und glücklicher? Mhm. Auf all das ist deine Antwort Jein, würde ich sagen. Oder allgemein vielleicht die Antwort Jein, mit einer Betonung vielleicht ein bisschen mehr auf das Ja als auf das Nein.
Kommt drauf an, die Antwort der Juristen.
Wir werden jetzt hier, weil wir haben gar nicht die Zeit, also ich will die Leute natürlich dazu anhalten, in dein Buch einzulesen, aber wir werden jetzt hier von diesen vielen Aspekten zwei wichtig, nämlich das Thema Antidiskriminierung, was hier im Podcast auch viel eine Rolle spielt, ja. Und diese Frage, ob Kollektivbetriebe oder Demokratie im Betrieb eigentlich glücklicher und gesünder macht. Denn beides, glaube ich, ist ja auch was, was Leute motivieren kann, sich an ihrem Arbeitsplatz für Mitbestimmung einzusetzen, also Hierarchien abzubauen oder eben kollektiv gemeinsam Betriebe zu gründen und das eben ohne Hierarchien zu machen. So, ja. Also vielleicht können wir über die zwei Aspekte mal sprechen. Und das eine eben, fangen wir vielleicht mal mit Antidiskriminierung an. Und mir scheint da, dass die Thematisierung von Hierarchien in der Arbeitswelt bei dem ganzen Komplex Diskriminierung in unserer Gesellschaft ein bisschen zu kurz kommt. Das ist so ein bisschen eine allgemeine Beobachtung so. Denn wenn wir über Diskriminierung und Machtmissbrauch sprechen, dann geht es oft meinem Empfinden nach um toxische Einzelpersonen, also der sexistische Chef etwa. Oder den zwischenmenschlichen Umgang am Ende, also irgendwie eine Bro-Culture, weiß ich, in einem Unternehmen oder in einem Betrieb. Und das ist natürlich alles relevant. Aber dass krasse Hierarchien Machtmissbrauch und patriarchale Übergriffe ermöglichen oder fördern, das wird ein bisschen weniger thematisiert. Wird natürlich auch thematisiert, aber vielleicht ein bisschen weniger. Und dann geht es dann, so erlebe ich das zumindest in Unternehmen, für die ich dann auch manchmal was mache, da geht es dann oft drum, wenn es um Antidiskriminierung geht, da macht man dann einen Workshop oder es geht um Vertrauensstrukturen wie Vertrauenspersonen oder so. Auch alles legitim so, aber es geht halt nicht drum, ne, also um die Hierarchien, die in so einem Betrieb dann am Ende bestimmte Leute in Machtpositionen bringen, wo die dann über Karrieren etwa entscheiden und dass die auch eng damit verknüpft sind, zum Beispiel mit sexistischer oder rassistischer Diskriminierung auch so. Also Rupal, warum ist so ein Abbau von Hierarchienbetrieben wichtig aus deiner Sicht, um auch Diskriminierung am Ende abbauen zu können? Und hast du vielleicht auch ein Beispiel aus deiner Praxis als Jurist oder genau, als jemand, der auch Leute eben berät, die mit solchen Problemen zu tun haben. Ne?
Ja, ich habe dazu zwei Beispiele. Also einmal Negativbeispiel. Ich habe vor kurzem ein Logistikzentrum von Amazon verklagt, wo in der Nachtschicht 40% schwarze Menschen arbeiten. Und zwar also in der untersten Lohngruppe. Und mein Mandant war auch ein Schwarzer, der dort viele neue Kolleginnen eingearbeitet hat, die dann mit der Zeit Karriere gemacht haben und 3 oder 4 Lohngruppen höher gestiegen sind. Und von den schwarzen Menschen ist niemand über die unterste Lohngruppe hinausgekommen. Also die sind alle über Jahre hinweg in der untersten Lohngruppe geblieben. Und die Karriere gemacht haben, waren auch Menschen aus anderen Ländern, aber es waren keine Schwarzen tatsächlich. Und da ist einfach eine krasse Diskriminierung, eine krasse, also so eine gläserne Decke. Und wenn man sich jetzt vorstellt, es wären Betrieb in Belegschaftshand, wo die Belegschaft gemeinsam entscheidet, wer wie viel Geld verdient, wer welche Aufgaben bekommt, dann ist nicht garantiert, dass die Belegschaft sich gleich für einen Einheitslohn entscheidet und gleich für alle, also für totale Basisdemokratie und Hierarchiefreiheit stimmt, weil die Leute sind ja immer noch irgendwie geprägt und wünschen sich vielleicht auch so Karrieremöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten, weiß ich was, und die sind nicht alle frei von Diskriminierung. Aber wenn all die Menschen in der untersten Lohngruppe eine Stimme bekämen und eben auch die schwarzen Menschen, dann wäre so eine Art von Diskriminierung einfach schwer vorstellbar. Und das ist ja in ganz vielen Unternehmen so. Also viele Leute, die vielleicht im Büro arbeiten, also bei uns in der Kanzlei arbeiten, nur weiße Menschen. Und vorher waren wir in der Bürogemeinschaft und halt abends um 20 Uhr kam dann auch ein schwarzer Mensch, der, glaube ich, nur Englisch oder Französisch sprach und hat die Büros gereinigt. Und das ist ja in ganz vielen Betrieben so. Also diese Diskriminierung, die ist halt ganz oft eine betriebliche Struktur. Ein anderes Beispiel ist eben, was du schon angesprochen hast, die MeToo-Bewegung, die eben krasse Fälle von sexualisierter Gewalt offenbart haben, wo es eben einfach um diese krassen Machtpositionen ging, wo eben einzelne Personen super viel Macht hatten und eben irgendwie unangreifbar waren und sich einfach alles gefallen lassen konnten. Und selbst auf einer kleinen Ebene, also selbst wenn ich gar nicht so einen Weinstein habe oder sowas, der so mega viel Macht hat, sondern wenn ich überlege, also wenn ich jetzt meinem Chef an die Eier grapsche, dann kann er mich fristlos entlassen. Ja, zu Recht so. Wenn er mir an die Eier grapscht, kann ich ihn nicht fristlos entlassen, weil ihm ja der Laden gehört, sondern ich muss mir dann überlegen, will ich den Job behalten oder suche ich mir einen neuen? Und da geht es nicht darum, dass irgendwie Chefs Chefinnen böse sind oder sowas, sondern, also wir sind ja gleich böse, weil wir uns gegenseitig begrapschen, aber die eine Person sitzt halt am längeren Hebel. Und noch krasser ist das, wenn man befristet angestellt ist, weil man einfach keinen Kündigungsschutz hat. Also ich habe manchmal Leute in der Kanzlei sitzen, die mir irgendwas erzählen, wo ich denke, boah, krass, das kannst du einklagen. Und dann kommt aber raus, naja, wir sind ja noch, ich bin ja noch befristet und ich hoffe ja eigentlich, dass ich entfristet werde. Und dann ist, naja, musst du dir überlegen, ob du das einklagen willst, dann, weil dann wirst du wahrscheinlich nicht entfristet. Und das sind einfach so krasse Machtstrukturen, die halt Diskriminierung erleichtern oder sie auf jeden Fall ja bestärken. Und natürlich fällt nicht jede Art von Diskriminierung weg, wenn man diese Machtstrukturen auflöst. Aber es gäbe nicht dieses Machtgefälle, also dieses Gefälle aus Macht und Ohnmacht. Und das andere ist, dass halt hinter den normalen, also das, was man in der BWL lernt, ist ja, man braucht so eine hierarchische Führung. Und das, was häufig auch so propagiert wird, ist, dass man so Manager oder so Visionäre braucht, wie Steve Jobs und sowas, die halt so ein Unternehmen halt in so eine goldene Zukunft führen. Und das ist halt auch ein bestimmtes Männerbild, was dahinter steht, von so tollen Typen, die super selbstbewusst sind und so Alpha-Tiere, die einfach über Leichen gehen und sich einfach durchsetzen und so. Und das ist eine Jobbeschreibung für so narzisstische, unsympathische Menschen.
Ja, voll. Gibt ja auch Studien darüber, dass sich in Machtpositionen viele männliche Soziopathen finden.
Soziopathen. Und wenn man stattdessen sagt, wir führen Unternehmen kollektiv, also sei es basisdemokratisch oder sei es irgendwie ein gewähltes Gremium, was halt nicht von so Einzelpersonen abhängt, dann steht in der Jobbeschreibung, ich brauche Leute, die teamfähig sind und sozial kompetent sind. Und dann würden so eine Narzissten und Arschlöcher einfach gar nicht Karriere machen. Die würden einfach gar nicht an Machtpositionen kommen, weil es sie erstens in der Form gar nicht mehr gibt und zweitens anders ausgefüllt werden, nämlich durch ein kollegiales Gremium, was irgendwie als Team arbeitet.
Ja, hierarchiefreies Arbeiten bedeutet definitiv weniger Potenzial für Machtmissbrauch. Was natürlich nicht bedeutet, dass in Unternehmen ohne Chefs es keine Diskriminierung gibt. Dafür braucht es dann auch kollektives Verlernen und Awareness. Vielleicht kommen wir dann nachher nochmal drauf, Rupal, falls wir dann noch über das Problem informeller Hierarchien sprechen. Mhm. Lass uns aber kurz noch tatsächlich die humanistische Perspektive ansprechen, weil ich die auch für ganz essentiell halte, weil sie so eng damit verknüpft ist, auch mit einer Vorstellung vom guten Leben, ne? Also machen demokratisierte Betriebe am Ende auch glücklicher? Und das lernt man bei dir, ist gar keine einfache Frage. Denn es gibt bestimmt hier viele Leute, die uns zuhören, die super Spaß an Mitsprache und an Plenars haben. Mhm. Und die glauben dann vielleicht auch, dass andere da genauso viel Spaß dran haben. Mhm. Aber die Mühlen der Demokratie, die können ja auch stressig und demotivierend sein. So. Und Leute haben dann vielleicht auch schnell die Wahrnehmung, dass sie nicht ausreichend beitragen oder dass sie sich mehr den Arsch aufreißen als andere. Hm. Also dass andere irgendwie Trittbrettfahrer sind und so weiter. Da können sich ja auch ungute Dynamiken ergeben. Hm. Gerade in großen Strukturen, die über einen Freundeskreis hinausgehen so und wo man mit Leuten zusammenarbeitet, zu denen man jetzt nicht mehr so ein krasses Vertrauen hat. So, ja. Und das sind dann echt am Ende auch Probleme, die Leute fertig machen können, im Sinne von unglücklich oder echt der Gesundheit schaden können und die auch am Ende die Existenz von Unternehmen oder so ein Projekt gefährden können. Mhm. Also ist die Frage ja, wie machen Hierarchien in klassischen Unternehmen uns unglücklicher und gestresster? Das ist das eine. So, vielleicht gibt es dazu irgendwie Wissenswertes, was du uns erzählen kannst. Und andererseits aber auch die Frage, wie gehen wir damit um, dass Mitsprache und Demokratie, wenn sie nicht gut umgesetzt sind, auch ungesund und unglücklich machen können.
Ja, genau. Also Hierarchie finde ich wirklich ein super spannendes Thema. So aus so einer BWL-Sicht werden die immer positiv gesehen und so als selbstverständlich vorausgesetzt. Und da werden immer die Vorteile betont. Und aus einer linken Perspektive werden immer die Nachteile halt gesehen von Hierarchien und die haben halt beides. Und also der Nachteil ist halt diese Bevormundung, die man halt am Arbeitsplatz hat, dass man halt jemand vor sich hat, der einem sagt, was man zu tun und zu lassen hat, egal ob man es sinnvoll findet oder nicht. Also dass man zum Beispiel sinnlose Aufgaben bekommt, Druck gemacht bekommt, dass man irgendwie runtergemacht wird, vielleicht je nach Führungsstil. In den Gesundheitswissenschaften gibt es was, das nennt sich Control over Destiny, also die Kontrolle über das eigene Schicksal. Und da wurde untersucht, wieso ärmere Menschen eigentlich häufiger krank sind und früher sterben. Und zwar unabhängig von irgendwie schlechterer Ernährung oder so. Und da wurde herausgefunden, dass eben diese Kontrolle über das eigene Leben, über das eigene Schicksal entscheidend ist für die psychische Gesundheit von Menschen. Also wenn die Leute das Gefühl haben, die Fäden ihres Lebens selbst in der Hand zu haben, dann sind sie gesünder, als wenn sie ständig das Gefühl haben, bevormundet zu werden und von den Entscheidungen anderer Menschen abhängig zu sein. Und das kann sein, weil ich von meinem Vermieter abhängig bin als Mieterin oder eben Beispiel Schichtplanung. Ja, ich kriege von meinen Vorgesetzten Schichten zugeteilt, dass ich nicht mehr zum Sport gehen kann oder nicht mehr an meiner Bandprobe teilnehmen kann. Und das sind halt Beispiele, wie Hierarchien und wie diese Arbeitsverhältnisse, also die gerade im Niedriglohnsektor sind die Leute wahnsinnig fremdbestimmt in der Arbeit. Also als Akademikerin kann man sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen. Aber ich habe halt, also in der Kanzlei haben wir einfach Leute, die, weiß nicht, so Security-Leute, die kriegen halt einen Schichtplan und dann müssen sie halt dann zur Arbeit kommen irgendwann um nachts. Und da halt keine Mitsprache zu haben, das macht halt Leute nachweislich krank. Und ja. Fehlende Wertschätzung ist ein Riesenthema. Also so, wenn ich Betriebsratsschulungen mache, dann frage ich häufig, was sind hier die größten Probleme im Betrieb? Und ganz häufig ist fehlende Wertschätzung mit an oberster Stelle. Es gibt ja Studien zu so innerer Kündigung. Da steht mit an oberster Stelle der Ursachen dafür die Führungskräfte. Also ganz viele Leute sind unzufrieden mit ihren Führungskräften, weil sie sich von denen nicht wertgeschätzt fühlen. Und dann ist halt die Frage, sind Führungskräfte eigentlich das Problem und sollte man sie abschaffen oder braucht man bessere Führungskräfte? Und auch da ist die Antwort differenziert, weil nicht alle Menschen möchten so ganz selbstverwaltet arbeiten ohne Führungskraft, glaube ich. Es gibt viele, die wünschen sich halt jemanden, der einen irgendwie anleitet, der also eine positive Personalführung oder Personalunterstützung, dass Leute sagen, hier kommst du gut klar, brauchst du Unterstützung, weißt du, was du zu tun hast, hast du alle nötigen Mittel, um deine Aufgaben zu erledigen, hast du genügend Zeit, hast du irgendwie einen Überblick, brauchst du irgendwas. Ja, aber auch im Kollektivbetrieb ist halt die Frage, fühlen sich die Leute gesehen und wertgeschätzt mit dem, was sie machen, also mit ihrem Engagement, haben sie das Gefühl, ja, als würde sie kriegen was zurück für das, was sie da einbringen. Das ist eins meiner Lieblingsthemen, auch im Buch, dieses Wertschätzungsthema. Wie kann man dafür sorgen, gerade auch wenn es keine Chefin, kein Chef gibt, der oder Vorgesetzten, der einem auf die Schulter klopft und sagt, Rupert, das hast du aber gut gemacht. Ja, wer macht das dann im Kollektiv, den Leuten so das Gefühl zu geben, hey, super, was du da machst, das ist total cool, dass du dir so viel Mühe gibst und so weiter. Und das ist ein großer Faktor für, glaube ich, Glücklichkeit und auch für Gesundheit. Und das könnte man zum Beispiel durch ein Bodysystem oder sowas ersetzen oder durch so ein Mentoring, dass sich die Mitglieder einer Kooperative gegenseitig coachen oder Supervision oder sowas machen.
Kann man dann auch Intervision nennen? Beratung und dergleichen auf Augenhöhe. Das Wort habe ich selbst erst vor kurzem gelernt, als mir jemand davon erzählt hat, dass wenn Psychologen sich untereinander beraten, so auf kollegialer Ebene, dass die das dann nicht Supervision nennen, sondern Intervision.
Ne? Genau.
Eben auf Augenhöhe. Ja, aber Personalberatung, Anleitung und Emo-Arbeit, Wertschätzung, das muss alles auch als Rolle in Kollektivbetrieben ernst genommen werden. Denke ich auch. Nur dann fühlen sich Menschen selbstwirksam und auch gewertschätzt, gerade wenn sie neu sind in einem Kollektiv. Also das darf dann nicht darin enden, dass die Leute sagen, ja, hier sagt dir niemand, was du zu tun hast. So, dann können sich Leute, glaube ich, auch schnell lost fühlen. Und da gibt es natürlich Mittel und Wege, dass Beratung und Wertschätzung nicht paternalistisch rüberkommt. Hast du ja schon das Buddy-System oder Mentoring angesprochen. Ich denke, nur so gewinnt man Leute für demokratisches Arbeiten, wenn es dann am Ende auch funktioniert. Und auch im Postkapitalismus brauchen wir Leute, die gerne die Arbeit machen, die es wirklich braucht. Also es ist ein super wichtiger Aspekt, dass Kollektivbetriebe nicht per se glücklicher und gesünder machen. Und es gibt, glaube ich, ja genug Beispiele von Leuten, die aussteigen und sagen, oh, den Stress, den gebe ich mir hier nicht, dann mache ich lieber mein 9-to-5 in einem klassischen Unternehmen, mache da eine entfremdete Arbeit, werde aber besser bezahlt. Also insofern ist das, Rupert, schon ein erster Aspekt in Sachen Leitfaden, wie eine Gründung eines Kollektivbetriebs gelingen kann. Und das schlägt dann jetzt auch die Brücke quasi zu den Essentials, die es für einen Kollektivbetrieb braucht. Da würde ich jetzt gerne mit dir drüber sprechen. Vielleicht zäumen wir das Pferd mal von vorne auf und sprechen explizit darüber, welche Gedanken man sich bei einer Gründung einer Worker-Co-op oder einer Genossenschaft machen sollte. Dein Buch ist da ja ein Praxisleitfaden, wie man einen kollektiv und selbstorganisierten Betrieb umsetzen kann. Vielleicht können wir mal so idealtypisch, ja, das muss jetzt natürlich auch irgendwie wie so ein Idealszenario sehr abstrakt auf eine Art auch bleiben. Vielleicht können wir da mal so einen Kollektivbetrieb aufbauen und drauf schauen, was brauchst du da erstmal ganz grundlegend, weil das sind natürlich viele, viele Ebenen, mit denen du dich da auch in deinem Buch beschäftigst, irgendwie Startkapital, ne? Eigentumsform. Ne? Wir haben vorhin schon über die Hardware gesprochen, Entscheidungsfindung und Organisationsstruktur im Sinne der Software, ne? Wie ist dann der Umgang im konkreten Arbeitsprozess miteinander, Lohnverteilung, das haben wir eben mal nur kurz angeschnitten.
Ein sehr spannendes Thema, sehr philosophisch auch, ja.
Genau. Personalführung haben wir schon so ein bisschen angesprochen, Produktentwicklung etc. etc. Also das sind wirklich viele Sachen. Dementsprechend können wir das hier auch nur anreißen und es wird sich natürlich von Situation zu Situation krass unterscheiden. Aber vielleicht eben mal so im Sinne eines Idealszenarios die Gründung einer ArbeiterInnenkooperative beschrieben oder Genossenschaft. Was braucht es da vielleicht erstmal, Rupay, ganz grundlegend?
Naja, an erster Stelle stehen die Menschen. Also wir wollen ja irgendwie eine Wirtschaft haben, wo die Menschen im Mittelpunkt stehen. Und man braucht ja erstmal eine Gruppe von Menschen. Und die müssen Zeit haben, sich einzubringen. Die brauchen eine gemeinsame Vision. Und vor allem brauchen sie auch gegenseitiges Vertrauen. Also es gibt so eine Google-Studie, da hat Google untersucht, wann sind Teams eigentlich erfolgreich. Und es gab so ganz viele Theorien, die müssen interdisziplinär sein oder nein, die müssen sollen es lieber nicht, die sollen eher spezialisiert sein. Und das wurde so ein bisschen alles widerlegt und der entscheidende Faktor war, also die nennen das psychologische Sicherheit, ich würde es eher als emotionale Sicherheit bezeichnen, also dass man sich sicher fühlt, zum Beispiel davor ausgelacht zu werden, wenn man dumme Fragen in Anführungsstrichen stellt oder wenn man eine Schnapsidee, wenn man sagt, hey, ich habe die und die Idee gehabt. Also dass Leute das Gefühl haben, sie können sie selbst sein, sie können auch mal verrückte Ideen sagen, sie können Fehler, die sie begangen haben, offen sagen, ohne dass die Leute gleich irgendwie mega aggro oder so reagieren. Das heißt, eine sichere emotionale Atmosphäre und Vertrauen. Und das finde ich total spannend, weil wenn das der Knackpunkt ist, wann Teams erfolgreich arbeiten, dann ist eigentlich das der wichtigste Punkt, ja. Und dafür braucht man natürlich Zeit, dass so eine Kultur in der Gruppe zu etablieren. Dann braucht man natürlich irgendwie Kapital und Produktionsmittel. Also es können sein Räumlichkeiten oder Geräte, je nachdem, was man gründen will. Und da ist die Frage, wo kriegt man das entsprechende Startkapital her? Aus einem Crowdfunding oder aus einem Betrieb, den es schon gibt? Also eine Variante ist ja, dass man einen Betrieb übernimmt, indem man ihn abkauft. Aber dafür braucht man auch wiederum Geld oder einen Betrieb, der geschlossen werden soll, aus irgendeinem Grund, dass man den übernimmt. Zum Beispiel, dass fast 500.000 Unternehmen vor dem Ausstehen, weil die bisherigen Inhaberinnen keine Nachfolger finden. Ja, und da denke ich immer, ja, es wäre doch witzig, wenn man die jetzt alle in Mitarbeitergenossenschaften überführen würde. Da ist das Problem, dass die Leute, die dort arbeiten, die haben sich ja schon eingerichtet in der Hierarchie, haben vielleicht jahrelang daran gearbeitet, endlich Karriere zu machen. Und wenn man denen jetzt sagt, so, wir sind jetzt alle, es gibt jetzt keine Hierarchiestufen mehr, dann kann es sein, dass sie damit sehr unglücklich sind. So, aber das ist eine Variante, wie man eine Kooperative gründet, ohne von Null anzufangen. Dann braucht man natürlich irgendwie sowas wie eine Produktidee und einen Businessplan und sowas und muss als Gruppe entscheiden, wie man eigentlich arbeiten will, wie man die Aufgaben verteilen will, die Gewinne, aber auch die Verluste verteilen will, wie man gemeinsam Entscheidungen treffen will und wer zum Beispiel die Wirtschaftlichkeit im Blick hat, wer darauf achtet, dass die Leute sich wertgeschätzt fühlen und so weiter. Und das ist wichtig, dass man diese Sachen klärt, bevor man sich Gedanken um die Rechtsform macht. Also manchmal kommen Leute in meine Beratung und sagen, ja, was ist denn hier die richtige Rechtsform? Und dann sage ich, ja, wie wollt ihr denn eigentlich zusammenarbeiten und wie wollt ihr die Aufgaben verteilen und wer soll wofür zuständig sein und verantwortlich und sowas. Und dann manchmal kommt raus, das ist alles noch gar nicht geklärt. Und dann ist es zu früh, irgendwie zu überlegen, ob man jetzt eine Genossenschaft oder eine GmbH mit einem Trägerverein gründet oder so, ja, sondern weil diese zwischenmenschlichen Sachen, die sind halt einfach total wichtig. Und dann halt ein Punkt ist eben die Frage, in welchem Wirtschaftszweig will man überhaupt tätig werden, weil ganz viele Kollektivbetriebe sind eben in Bereichen, wo es schwer ist, gut davon zu leben. Und es gibt, also kapitalistische Betriebe werden häufig sehr zielgerichtet gegründet und da wird genau überlegt, ja, wo ist eine Marktlücke. Und das ist bei Kollektivgründung oder so Genossenschaftsgründung nicht immer der Fall. Und eine Überlegung, die ich mir oft stelle, ist, wo gehe ich denn eigentlich hin? Was brauche ich denn eigentlich für ein gutes Leben? Also zum Beispiel, also es gibt in Berlin immer noch kein Friseurkollektiv. Und es würde mir echt, weil ich gehe halt ab und zu zum Friseur und das ist eine Dienstleistung, die ich selber in Anspruch nehme. Und dann denke ich, ja, das fehlt eigentlich. Oder ein Hotel am Lieblingsurlaubsort. Ich glaube, das wäre, weiß nicht, irgendwo am Mittelmeer. Ich glaube, da würden auch viele Leute hingehen, wenn sie wissen, ey, da gibt es ein Hotel, das ist irgendwie selbstverwaltet geführt, da werden die Leute nicht ausgebeutet, was in der Hotelbranche ja sehr üblich ist. Also was sind irgendwie so, ja, was sind so Orte, die irgendwie notwendig sind, die wir brauchen und wo man auch, aber eben auch irgendwie gut von leben kann.
Ja, ihr Lieben, Folge 300. Weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wir stehen bei Folge 300, fucking 300. Kann das selbst noch gar nicht richtig glauben. Aber ja, Dissens geht's noch immer gut. Vor allem dank euch Fördermitgliedern kann ich meine Arbeit machen. Wo auch immer ihr das gerade hört, fühlt euch umarmt. Euer Support macht das alles hier möglich. Und nicht nur das, wir haben auch zusammen dafür gesorgt, dass meine Freunde von der Was-Tun Crew, Inken und Valentin, für die Zeit, die sie in ihren Podcast stecken, ein gutes Auskommen haben. Auch das ist euer Verdienst. Für all das möchte ich von Herzen Danke sagen. Solltest du noch nicht dabei sein, dir dieser Podcast gefallen und solltest du es dir gerade finanziell leisten können, dann werd doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 3 Euro im Monat. Du ermöglichst dadurch, dass ich ein Auskommen habe und dass ich für alle da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden kann. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's Rupais Buch abzustauben. Selbstbestimmt arbeiten, Betriebe demokratisieren. Alle Infos dazu und natürlich auch dazu, wie du Dissens supporten kannst, gibt's in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Rupai Dahm. Er ist Rechtsanwalt und berät in Workshops, Seminaren und Einzelberatungen Menschen dabei, wie sie Genossenschaften und Kooperativen gründen können. Okay, nehmen wir mal an, wir haben jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich meine, wir hatten hier im Podcast mal Polykliniken oder so, oder wenn wir über das Thema Sorge nachdenken, Pflege ist ein Thema. Mhm. Wir gründen irgendwie einen selbstverwalteten Pflegedienst, so, ja.
Genau, das gibt's noch nicht. Das wäre richtig gut, wenn wir das gründen würden.
Okay, ja. Also das im Sinne einer strategischen Gründung, einen selbstverwalteten Pflegedienst zu gründen, wäre wahrscheinlich was Gutes, ja. Und du hast mit anderen Leuten eine Reinigungskooperative gegründet. Auch ein Bereich, in dem es krasse Ausbeutung gibt. Wir hatten hier mal aus der Schweiz eine Reinigungskooperative, Autonomia, ja, die da super Sache machen, selbstverwaltet, basisdemokratisch, mit in diesem schwierigen Markt einem möglichst gerechten Lohn und auch guten Arbeitsbedingungen, was Urlaub angeht, Bezahlung im Krankenfall und so weiter. Ne? Das ist alles ja gar keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Also vielleicht kannst du mit Blick auf sowas wie einen selbstverwalteten Pflegedienst oder auch mit Blick auf die Reinigungskooperative mal beschreiben, was sind dann vielleicht auch am Ende noch kritische Punkte, die man beachten muss bei so einer Gründung?
Genau, das bei der Reinigungskooperative, da war halt die Idee, also erstens gibt es das noch nicht. Jedes Büro muss gereinigt werden, jedes Restaurant, jede Wohnung. Nicht immer bezahlt man dafür jemanden, aber häufig werden eben Leute dafür bezahlt, häufig zu ziemlich schlechten Bedingungen. Und gleichzeitig war die Überlegung, also ja, 2015, als einfach sehr, sehr viele Menschen aus Syrien herkamen, da dachte ich so, boah, krass, die haben alle oder die haben ja alle vorher irgendwas gemacht beruflich, wenn sie erwachsen sind. Das heißt, die haben irgendeine Ausbildung und die kommen jetzt hierher und müssen eh alles neu lernen. Wieso lernen die nicht gleich kollektives Arbeiten? Und wieso gründet man nicht mit denen zusammen irgendeine Genossenschaft oder ein Kollektiv? Weil die selbst werden natürlich nicht auf die Idee kommen. Sie werden nicht sagen, oh ja, komm jetzt hier nach Deutschland, gründen wir doch mal einen Kollektivbetrieb, weil die das erforderliche Wissen erstmal nicht haben. Und dann dachte ich, naja, wer hat das erforderliche Wissen? Ich berate ja ständig Kollektivbetriebe, dann könnte ich das ja eigentlich mal versuchen. Und so kam das zustande, dass ich gesucht habe. Es hat dann 2 Jahre gedauert, bis ich jemanden gefunden, der tatsächlich als Gebäudereiniger tätig war, schon seit langem und aus dem gewerkschaftlichen Umfeld kam und da Interesse hatte. Und dann haben wir das Ding aufgebaut, ganz klein. Und also vor einem Jahr, als ich in Elternzeit gegangen bin, habe ich mich verabschiedet und da haben so circa 11 Leute gearbeitet. Jetzt niemand Vollzeit, aber wir haben tatsächlich einfach vielen Leuten einen Arbeitsplatz geboten, die ganz neu auch nach Berlin gekommen sind. und ein Arbeitsplatz, der halt irgendwie fair bezahlt ist, in einer Kooperative, wo man Mitsprache hat, die wurde nicht von allen genutzt. Manche sind nie aufgetaucht zu den Plena, aber trotzdem haben sie einfach einen Arbeitsplatz gehabt, wo sie irgendwie menschenwürdig behandelt wurden. Und manche sind auch nur kurz geblieben, also für manche war das ein Sprungbrett und die haben nach einem halben Jahr haben sie was anderes gefunden. Das fand ich auch gut, ja. Also das einfach so ein Ort war, wo die einfach ankommen konnten erstmal. Und das meine ich so ein bisschen in der strategischen Gründung, dass man sich überlegt, also wo ist es sinnvoll, was zu gründen? Und tatsächlich funktioniert das wirtschaftlich auch, weil einfach die Nachfrage nach Reinigungsunternehmen, die ist groß. Ja, jede Kanzlei, jede Arztpraxis braucht, also außer die putzen selber, dann bezahlen die halt jemanden und sind auch bereit, fairen Preis zu zahlen. Also nicht alle, aber manche, viele. Genau, und wenn man jetzt, sagen wir mal, wir würden jetzt einen selbstverwalteten Pflegedienst gründen. Also das eine ist halt die Eigentumsgestaltung, dass man von vornherein guckt, dass es nicht eine Einzelperson gehört, weil sonst hat man immer, also hat man sofort dieses Machtverhältnis, dass man den Gründer und Inhaber hat, der dann, selbst wenn die Person vorher sagt, sie will das nicht sein, aber irgendwie ist sie halt doch in dieser Position. Also, dass man sich da am Anfang schon Gedanken macht, wie kann man das Eigentum demokratisch gestalten und im besten Fall so, dass das Unternehmen auch nicht aufgekauft werden kann. Also, so wie das Mietshäuser-Syndikat Hausprojekte schützt vor einem Verkauf an irgendwelche Investoren, kann man halt überlegen, wie man das mit einem Unternehmen macht. Also, Negativbeispiel sind die Union-Werke in Chemnitz, war ein Werkzeughersteller, der wurde von der Belegschaft irgendwann übernommen in den 90ern. Und dann irgendwann kam ein Investor und hat den Genossenschaftsmitgliedern angeboten, hier, ich kaufe euch das ab. Und dann haben die es verkauft an den Investor und der hat das dann irgendwann zerschlagen und den Betrieb zugemacht. Ja? Und um sowas zu verhindern, ist es halt wichtig, dass man das Eigentum so gestaltet, dass es erstmal allen gehört und aber auch nicht verkauft werden kann.
Gibt es da Möglichkeiten? Also ich meine, das Mietshäuser-Syndikat, das kenne ich und das kennen auch alle oder viele, die uns hier zuhören. Und da ist es ja so, egal, wenn da jetzt in der Gruppe Leute unterschiedlich viel Erbschaft, ne, wir leben ja in der Erbengesellschaft, ne, unterschiedlich große Erbschaften einbringen, am Ende hat dann noch das Mietshäuser-Syndikat als Kollektiv noch ein Vetorecht und dann kann ich, wie es bei Genossenschaften ja der Fall sein kann, können dann das Haus dann oder ihre Wohnung in dem Haus irgendwie verkaufen. Gibt es das auch im Unternehmensbereich? Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt strategisch gründet, dass dann man auch erstmal froh ist, oh, da bringt jemand eine fette Erbschaft mit ein.
Naja, genau.
Die Person ist auch froh, hat ein besseres Gewissen. So, ich wurde reingeboren in eine reiche Familie, jetzt mache ich mit der Kohle was Gutes für alle. Und gleichzeitig bringt es vielleicht auch dann so eine Gründung in eine Zwickmühle. So, und man muss irgendwie damit umgehen.
Genau, also da gibt es unterschiedliche Varianten. Also man kann halt, also in der Genossenschaft kann man zum Beispiel in die Satzung schreiben, dass eine Umwandlung oder ein Verkauf die Zustimmung sämtlicher Mitglieder braucht, also nicht nur einstimmig, sondern auch die Karteileichen müssen dann irgendwie zustimmen. Das heißt, jede Person kann das verhindern. Man kann wie beim Mietshäuser-Syndikat sagen, man hat einen Minderheitsgesellschafter, der ein Vetorecht hat. Also man holt sich so eine Stiftung oder ein Dach rein. Es gibt ja diese Purpose-Stiftung und die Stiftung Verantwortungseigentum, die machen ziemlich starke Lobbyarbeit. Sogar von der Ampelkoalition stand das im Koalitionsvertrag, dieses Unternehmen in gebundenem Vermögen, also Ecosia gehört dazu und ich glaube Soul Bottles und sowas. Ich habe so ein bisschen Hassliebe mit denen, weil die sind halt super stark von der Lobbyarbeit her. Manche Unternehmen tun so, als wäre das jetzt total demokratisch, aber das hat halt erstmal nichts damit zu tun, ob die Mitarbeitenden Mitsprache haben. Es hat nur was damit zu tun, dass das Unternehmen nicht verkauft werden kann. Aber wenn man ein Kollektiv hat, was in deren System drin ist, dann ist das halt super gut geschützt. Das Problem an deren System ist, es könnte jetzt auch irgendein, weiß nicht, so ein Fleischfabrikant, der die Leute richtig schlecht bezahlt, könnte da auch reingehen. Dann kann das Unternehmen halt nicht aufgekauft werden, aber es führt halt nicht dazu, dass die Leute mehr Mitsprache haben. Ja, oder also genau, es ist ein bisschen wie so ein Stiftungskonstrukt. Also Lidl und Bosch, die gehören ja auch einer Stiftung. Das heißt, es kann jetzt nicht einfach irgendein Investor kommen und die Unternehmen aufkaufen und zerschlagen. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es führt halt noch nicht automatisch dazu, dass die Leute jetzt bessere Arbeitsbedingungen haben.
Ja.
Aber das zeigt, also es ist halt schon möglich, halt Unternehmen so zu gestalten, dass man die eben nicht verscherbeln kann. Und was noch so ein kritischer Punkt ist, ist halt, dass der Mitgliederwechsel einfach ist. Also in der Reinigungskooperative sind wir alle Mitglied und angestellt bei der Smart-Genossenschaft. Also wir haben gar keine eigene Rechtsform, sondern wir sind da alle Mitglied und angestellt. Und der Mitgliederwechsel ist halt insofern einfach. Also man muss halt Mitglied werden in der Genossenschaft. Man muss Anteile kaufen in Höhe von 50 Euro. Die kann man auch irgendwie sich erstmal von der Kooperative leihen und dann später irgendwie zurückzahlen. Wenn man austritt, kriegt man die wieder zurück. Aber das ist jetzt nicht eine riesige Hürde, wo du erstmal irgendwie Anteile in Höhe von 15.000 Euro kaufen musst, wie das bei so GmbH-Konstruktionen wären. Ja? Also, und das ist halt total wichtig, damit es dauerhaft irgendwie allen auch gehört und damit man nicht erst so eine riesige Hürde hat. Ja, ich suche mir einen Job, brauche eigentlich Geld und dann muss ich erstmal ein paar tausend Euro auf den Tisch legen, damit ich da überhaupt arbeiten darf. Das muss halt irgendwie vermieden werden. Hm. Ja, und was auch ein super spannendes Beispiel ist, ist das Hostel-Kollektiv Schicksal in Lübeck. Die haben gar kein eigenes Kapital eingebracht. Also die wollten halt gerade nicht diese Abhängigkeit zum Beispiel von irgendwem, der eine Erbschaft hat, sondern die haben gesagt, wir leihen uns gemeinsam Geld und starten damit das Unternehmen, damit wir alle gemeinsam verantwortlich sind, das zurückzuzahlen und niemand irgendwie einzeln das Gefühl hat, ey, aber hier steckt meine Erbschaft drin und oder ja, oder mein ganzes Erspartes und dann da so ein Ungleichgewicht besteht oder die Person ja einerseits irgendwie vielleicht mehr Macht hat, weil sie sagen können, wenn ihr nicht macht, was ihr tut, dann ziehe ich mein Kapital ab und auf der anderen Seite hat die Person aber vielleicht auch ständig Angst, dass ihr Erspartes verloren geht. Und die haben, also das fand ich eine super coole Lösung bei denen, dass die gesagt haben, nee, wir wollen nicht, dass die Leute ihr eigenes Geld einbringen. Wir wollen das irgendwie gemeinsam uns leihen von Leuten, die unser Konzept cool finden. Und ja, das fand ich einen super innovativen Ansatz.
Ja, also funktioniert das bei Mietshäuser-Syndikaten ja auch häufig, dass die dann so aus Privatkrediten, ne, so im Umfeld sich das über Kleinstkredite zusammenleihen und dann auch ergänzt, weiß ich nicht, durch einen Bankkredit und so, damit am Ende auch die Miete stimmt. Aber ich merke schon, der Macht des Kapitals oder dann einer großen Erbschaft ein Schnippchen zu schlagen, das ist komplex. Am Ende braucht man dann tatsächlich auch vielleicht einen Juristen wie dich oder andere JuristInnen, um das am Ende gut umzusetzen. Aber was hier schon mal klar wird, ist, dass es Möglichkeiten gibt, Eigentum da kollektiv zu organisieren, auch im Recht. Und dass es wichtig ist, sich erstmal klar zu werden, was will man und dann sich auch den Beistand holt oder das Wissen ranholt. Ja.
Die Frage ist halt, wie man das macht, wenn man wirklich was Großes, also was nicht, Krankenhaus oder sowas zu gründen, das braucht einfach so viel Kapital. Ja. Also die Taz hat ja, ich glaube, 10.000, 15.000 Mitglieder. Aber trotzdem, also das sind irgendwie ein paar Millionen, die an Kapital einbringen. Aber für so industriellen Maßstab braucht man halt viel, viel mehr Kapital. Und da ist halt die Frage, wo kriegt man das eigentlich her? Und dafür braucht man irgendeine Art von einem demokratischen Finanzmarkt. Und das ist dann so ein bisschen das Next Level.
Ja, ein dickes Brett auf jeden Fall. Will nicht ausschließen, dass sowas auch geht. Oder halt dann die Makroperspektive Vergesellschaftung und demokratische Verwaltung bei Sachen wie Gesundheitsvorsorge oder anderen Bereichen der Daseinsvorsorge. Aber es spielt sich ja nicht alles Wirtschaften da ab, sondern auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und da mehr Kollektivbetriebe oder Genossenschaften zu haben, die auch zu fördern, das ist auch eine wichtige Perspektive.
Ja.
Genau, aber was mir noch so unter den Fingernägeln brennt und vielleicht auch Leuten, die uns zuhören, ist am Ende auch innerhalb so eines Kollektivbetriebs die Gestaltung des Lohngefüges. Ja? Mhm. Also da sind wir ja dran gewöhnt, dass Unternehmen unseren Arbeitswert zumisst und dementsprechend einen Lohn. Mhm. Und in einem demokratisch selbstorganisierten Betrieb, da läuft das natürlich anders. So, da wird dann zum Beispiel kollektiv darüber entschieden. Und zum Beispiel ist die Frage, gibt es irgendwie einen Einheitslohn, unabhängig von Ausbildung und Beruf? So, das ist, glaube ich, was, wenn man jetzt nicht mit Leuten aus der linken Bubble spricht, was erstmal so Alarmglocken anschmeißt. So. Also das erlebe ich immer wieder so, wie Leute darauf pochen, was sie denn für eine besondere Ausbildung gemacht haben, so zum Beispiel. Ne? Und dass ihnen deswegen das krasse, fette Gehalt zusteht, mit dem sie irgendwie fett in den Urlaub fliegen können, wie auch immer so. Ne? Und dann soll da jetzt jemand kommen, der jetzt irgendwie gerade erst aus dem Praktikum raus ist und er soll jetzt den gleichen Lohn kriegen, what the fuck? So, ne? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Oder gibt es irgendwie einen Lohn, der sich nach Bedarf und Lebenssituation von Personen richtet? Fällt mir jetzt kein konkretes Beispiel ein. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das Konzeptwerk Neue Ökonomie so nach diesem Verfahren arbeitet, aber meldet euch, Leute, wenn ich jetzt was Falsches erzähle und ihr das hier hört. Aber da wird es vielleicht auch Kollektive geben, die nach sowas arbeiten. So, Genau. Und das klingt auch irgendwo super, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da irgendwie entsprechend nach Geschlechtersozialisation oder nach der Position im Betrieb dann auch abhängig ist oder das dazu führt, dass Leute sich unterschiedlich einschätzen, ihren Bedarf, ne? Mhm. Also vielleicht kannst du mal sagen, was sind so Fallstricke und was sind aus deiner Sicht vielleicht Positivbeispiele, wie sich kollektivengerechter Lohn festlegen lässt? Vielleicht war das ja auch ein Thema in eurer Reinigungskooperative.
In der Reinigungskooperative ist es ganz einfach, es gibt einen Einheitslohn und alle kriegen den gleichen Stundenlohn, egal was, ob sie reinigen oder ob sie irgendwie administrative Aufgaben machen oder ob man am Plenum teilnimmt oder genau, Fahrzeiten sind über das übliche Maß hinaus bezahlt. Ja, Lohn ist eine super spannende Frage, super emotional und kulturell aufgeladen. Also für viele Leute gehört es irgendwie auch so dazu, dass man nach ein paar Jahren mehr verdient, also dass man irgendwann so aufsteigt. Das finde ich persönlich befremdlich, weil ja, ich habe manchmal so Mandanten aus Ostdeutschland, die zigmal ihren Arbeitgeber gewechselt haben, weil der pleite gegangen ist. Ja, irgendwelche komischen Firmen, die insolvent gegangen sind, die ganzen Überstunden waren weg und wieder einen neuen Arbeitgeber gesucht. Zum Teil wieder pleite gegangen, so ständige Arbeitsplatzwechsel. Das heißt, die kommen nie an den Punkt, dass die irgendwie mal 5 oder 10 Jahre an einem Arbeitsplatz sind. Und wenn ich danach bemesse, wenn ich sage, die steigen auf nach so und so vielen Jahren, dann kommen die halt nie in die obersten Stufen. Während jemand, der das Glück hat, sein Leben lang an einem Arbeitsplatz zu sein oder für ein Unternehmen zu arbeiten, der steigt immer weiter auf. Wieso, was ist das für ein Verdienst? Aber ja, da ticken alle Menschen unterschiedlich. Genau, das ist ein Kriterium. Ja, ein anderes ist dieses Ausbildungskriterium. Das finde ich auch, genau, da gibt es das Argument, ja, durch das lange Studium hat man ja weniger in die Rente gezahlt als jemand, der schon mit 16 angefangen hat zu arbeiten, wo ich denke, ja, okay, dann, das würde ja rechtfertigen, dass man so lange mehr verdient, wie man aufgeholt hat, aber dann müsste es eigentlich gekappt werden. Und dann gibt es natürlich so, ja, Marktwertfragen, also dass Leute einfach wissen, als ich könnte jetzt, also das ist tatsächlich für viele Kollektivbetriebe ein Problem, Fachkräfte zu finden, zum Beispiel Ingenieurinnen. Also ich habe ein Interview geführt mit dem damals noch selbstverwalteten Solarunternehmen Wagner Solar, die haben Solarmodule hergestellt und die hatten halt Schwierigkeiten, Leute zu finden, also Ingenieure, die bereit waren, für den Kollektivlohn zu arbeiten. Ja, und das ist ein Problem und klar, wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre jetzt in einem Kollektivanwalt und würde genauso viel verdienen wie die Rechtsanwaltsfachangestellten, dann würde mir das vielleicht auch schwerfallen, ja, weil ich weiß, weil es halt so normal ist, dass ich mehr verdiene und auch für die, die weniger verdienen, ist es total normal und selbstverständlich, dass sie nicht so viel verdienen wie die Anwälte oder die medizinischen Fachangestellten in der Arztpraxis, ja. Also da sind wir ja auch einfach so gewohnt, dass es diese Unterschiede gibt, dass es gar nicht einfach ist zu sagen, so, die gibt es jetzt nicht mehr. Und dann hast du angesprochen Bedarfslohn. Also es gibt manche Kollektivbetriebe, die sagen, ja, man kann so einen Bedarf anmelden. Und da hatte ich halt einen Fall, einen arbeitsrechtlichen Fall, wo in einem politischen Verein ein Bedarfslohnprinzip herrschte. Und dann hat jemand mal ausgerechnet oder geguckt, wer meldet eigentlich welchen Bedarf an. Und da war es dann genau so, dass die Männer in Koordinationsfunktionen, also in so höheren Funktionen, die höchsten Bedarf angemeldet haben und die Frauen in den ausführenden Positionen haben die niedrigsten Bedarfe angemeldet. Also es hat sich einfach genau das reproduziert, was, wenn es ein ganz klassisches Unternehmen wäre, auch das Ergebnis gewesen wäre. Mhm. Problem im Bedarfslohn finde ich, dass es halt eine politische Diskussion auf die persönliche Ebene verlagert. Also dass halt die Frage, wer sollte eigentlich wie viel verdienen oder wie wird der Lohn verteilt, wird halt auf die Einzelperson verlagert. Die soll halt jetzt sagen, was ist mein Bedarf ja auch im Vergleich zu den anderen. Also nicht nur, was brauche ich, sondern welche Bedarfe sind eigentlich legitim und höher vielleicht als die Bedarfe meiner Kolleginnen und Kollegen, weil es ist ja immer in Relation dazu. Und das wird irgendwie individualisiert und das finde ich irgendwie nicht so gut. Ich finde, das muss man gemeinsam kollektiv entscheiden und das den Einzelnen zu überlassen. Also Gender Pay Gap wird ja auch immer mit darauf zurückgeführt, dass Männer einfach besser oder härter verhandeln in Gehaltsverhandlungen und das Gleiche reproduziert man halt mit einem Bedarfslohnsystem unter Umständen. Also ich glaube, es gibt Kollektivbetriebe, wo das auch gut funktioniert mit so einem Bedarfen. Mhm. Aber ich finde immer klare Regelungen persönlich, also auch so aus einer arbeitsrechtlichen Sicht, wo irgendwie klar ist, das sind die Regeln Und wenn du Kinder hast, kriegst du einen Zuschlag pro Kind oder sowas.
Wollte ich gerade fragen, ne? Weil Kind macht das Leben teuer, das musst du auch kennen.
Absolut.
Ne? Und das Kindergeld, 250 Tacken im Monat, das reicht nicht.
Ja,
genau. Wenn das mehr wäre, dann müsste man sich dann im Betrieb nicht die Frage stellen. Ne? Aber da ist ein Einheitslohn, weiß ich nicht, Kinderloser, gerade aus dem Studium raus, der jetzt im Kollektivbetrieb arbeitet und irgendwie Mutter oder Papa mit drei Kindern, so, das ist, glaube ich, anderer Bedarf tatsächlich.
Genau, aber wenn ich so einen Free-Floating-Bedarfslohn habe und dann kommt jemand und sagt, ja, sorry, aber ich bin Kettenraucher, ich muss jeden Tag zwei Packungen Zigaretten finanzieren, das ist auch mega teuer, deswegen habe ich halt auch einen höheren Bedarf. Also ist es dann ein legitimer Bedarf oder nicht? Also ich meine, es ist eine Sucht, der kommt da eher. Und dann fängt man an, darüber zu diskutieren, was ist denn jetzt ein legitimer Bedarf? Und also das ist eine super schwierige Frage. Und das hängt natürlich auch einfach von gesellschaftlichen Verhältnissen ab. Also ich denke eigentlich, manche Kollektivbetriebe sagen auch, die Lebenszeit jedes Menschen ist gleich viel wert und deswegen soll jede Person gleich viel verdienen. Das würde ich, also da wäre ich eigentlich ein Fan von, aber das ist ja auch nicht nur eine betriebliche Frage, es ist ja eine gesellschaftliche Frage. Und was spannend ist, ist also in der BWL ist Lohn immer, wird immer gleichgesetzt mit Motivationsanreiz. Also es ist immer, die Leute verdienen mehr in höheren Ebenen, damit sie sich auch mehr Mühe geben. Und das ist eigentlich so psychologisch ziemlicher Quatsch, weil wenn ich eine Lohnerhöhung bekomme, dann motiviert mich das 2 Monate lang und dann habe ich mich daran gewöhnt, dass ich jetzt einfach jeden Monat mehr Geld auf dem Konto habe. Das heißt, dieser Motivationsanreiz, der lässt nach ziemlich kurzer Zeit nach und dann brauche ich eigentlich die nächste Lohnerhöhung. Und das ist aber eigentlich die Hauptbegründung so in der BWL zu sagen, wieso es überhaupt diese Lohnunterschiede gibt. Wenn man sagt, ja, wenn die Chefärzte nicht so viel bezahlt werden würden, wie die, also die verdienen durchschnittliches 10-fache von einer examinierten Pflegefachkraft, dann würde es nicht genug Chefärztinnen geben, wo ich denke, ja, fehlt es wirklich an Chefärztinnen oder fehlt es vielleicht eher an Pflegefachkräften? Also müssten die vielleicht sogar mehr verdienen? Also ja, diese Lohnunterschiede, finde ich, werden ganz, ganz komisch legitimiert.
Voll, genau. Aber in einer unperfekten Welt dann innerhalb eines Kollektivbetriebs schwierige Fragen, was dann natürlich am Ende, glaube ich, auch viel vom Vertrauen abhängt unter den Leuten. Ne? Also, aber es ist wahrscheinlich, du hast da ein paar gute Hinweise drauf gegeben, wo da Stolpersteine sind, gerade wenn man es dann irgendwie so auf einer individuellen Ebene belässt. Es braucht dann zum Beispiel, was so Bedarf angeht, wahrscheinlich irgendein kollektives Verständnis oder Verständigung darüber. Ne?
Genau, und ich glaube, da gibt es keine richtige Lösung. Ich glaube, es ist wichtig, mit sowas zu experimentieren und zu gucken, womit fühlen sich einfach alle wohl. Also da gibt es auch irgendwie nicht so ein One-Size-Fits-All. Also muss mal gucken, ist der Einheitslohn das, was passt zu den Leuten? Oder gibt es bestimmte Tätigkeiten, die eigentlich niemand machen will, wo man dann sagt, okay, dann kriegt man halt, wer das macht, der kriegt einen doppelten Stundenlohn für die und die Aufgaben. Da ist einfach jeder Betrieb und jede Gruppe, jede Organisation einfach anders. Und da muss man halt eine Lösung finden, die irgendwie halbwegs gut passt und gegebenenfalls rumexperimentieren. Ne?
Rupert, danke dir. Wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich vielleicht noch auf, Zeit ist schon super fortgeschritten, aber weil das wirklich spannend ist, noch vielleicht auf 2, 3 Herausforderungen, Fallstricke oder Probleme, die auftreten können in Kollektivbetrieben, da noch drauf zu sprechen kommen. Vielleicht fangen wir mal an, weil wir das vorhin ganz am Anfang zugegebenermaßen schon so ein bisschen angeschnitten haben, mit dem Thema Entscheidungsfindung und dann auch Umsetzung quasi im unternehmerischen Alltag oder im Kollektivalltag. Denn ich glaube, das kennen die Leute auch gut, dass in hierarchielosen Strukturen, zum Beispiel in linken Kollektiven etwa, ewig über Entscheidungen gesprochen wird und man nicht ins Machen kommt. Man diskutiert dann auf so einem Plenum zum Beispiel auch noch nach Konsensprinzip ewig hin und her. Und das ist wahrscheinlich für super weitreichende Entscheidungen, die natürlich auch in so einem Kollektivbetrieb auftreten können, ist das wahrscheinlich auch der Weg, ja, dass man das über ein Plenum und über das Konsensprinzip macht. Aber im vielleicht unternehmerischen oder betrieblichen Alltag kann das ja auch bremsen. Und dazu kommt, glaube ich, auch noch, dass so ein Plenum auch die individuelle Handlungsfreiheit einschränkt. Und das wirkt auch schnell demotivierend, weil Menschen das Gefühl haben, selbst nichts machen zu können oder müssen sich immer erst absegnen lassen und so weiter. Kennen vielleicht auch viele, die uns jetzt hier zuhören, dieses Gefühl. Also wie blickst du vielleicht auf die Vor- und Nachteile von Plenum und Konsensprinzip jetzt, wenn es um Kollektivbetriebe geht? Und was gibt es vielleicht auch für Alternativen bzw. Ergänzungen, um dann so einen betrieblichen Alltag auch ja möglichst gewinnbringend dann auch für Individuum, aber auch das Kollektiv zu gestalten?
Ja, ich glaube, dass in so vielen selbstorganisierten Strukturen sind Entscheidungen so ein bisschen überbewertet. Also da wird sehr viel auch darüber diskutiert, wie man überhaupt entscheiden will. Und dann gibt es manchmal so super komplizierte Entscheidungsverfahren. Und ich kenne ja selber so aus manchen Plena, dass dann, wenn dann endlich eine Entscheidung getroffen ist, dass irgendwas gemacht werden soll, da hat eigentlich keiner mehr Lust. Oder ich hatte da manchmal keine Lust mehr. Ich denke, boah, so die Energie ist eigentlich schon aufgebraucht durch das Entscheidungsverfahren. Und das ist halt super schade, weil nach der Entscheidung kommt die Umsetzung. Und für die Umsetzung, die ist ja häufig je nach Entscheidung viel wichtiger. Ja, also diskutiert man, ob Treppenhaus gereinigt werden soll oder macht man es einfach. Und wenn es einfach gemacht wird, dann ist es erledigt. Und dann brauche ich eigentlich die Entscheidung gar nicht. Klar, bei anderen Sachen nehmen wir jetzt ein neues Mitglied auf, da ist die Entscheidung auch wichtig oder viel wichtiger. Ja, und genau, wenn man sich so einen Zyklus anguckt, also ja, wir wollen irgendwas umsetzen und dann sammeln wir erstmal Ideen und Bedürfnisse und eine gemeinsame Vision und dann machen wir eine konkrete Option und dann entscheiden wir uns für eine Option und dann plant man die Umsetzung, dann macht man irgendwann die Umsetzung, dann evaluiert man das. Das ist so ein Zyklus, ja. Da ist die Entscheidung eigentlich nur ein ganz kleiner Teil von. Und ganz viel ist erstmal vorher der Austausch, die Ideensammlung und nachher die Umsetzung. Und die Entscheidung ist ein relativ kleiner Teil, ein kurzer Moment. Und wenn da die ganze Energie reinfließt, dann fehlt die Energie an den anderen Stellen. Und was ich spannend finde aus dieser Startup-Szene, du hast vorhin Scrum angesprochen. Interessant, dass du das aus dem journalistischen Bereich auch kennst. Es kommt ja aus der IT-Entwicklung so. Und da ist halt ein Ansatz, dass man sagt, man macht so eine Mini-Entscheidung. Ja, also wir entscheiden uns einfach mal anzufangen und dann eine Woche später setzt man sich zusammen und sagt, wie sieht's aus? Wollen wir das weitermachen? Und dann kann man entscheiden, ja, machen wir weiter oder nee, oder wir machen anders oder wir ändern das. Und das heißt, also es nennt sich iterative Verfahren, also Iteration ist eine Wiederholung, weil es Wiederholungsschleifen sind. Und man entwickelt es immer ein kleines Stückchen weiter. Also statt, dass man ewig diskutiert, wie die Webseite am Ende aussehen soll, die man jetzt sich baut und in allen Details darüber das ausarbeitet und dann am Ende darüber abstimmt und dann vielleicht gibt es noch jemand, der ein Veto einlegt und dann ist die ganze Arbeit umsonst, fängt man einfach erstmal an und sagt, okay, wollen wir jetzt anfangen? Ja, wir fangen an. Dann evaluiert man das und sagt, hier, erster Entwurf, ja, nein, ändern, dann wird das neu entschieden, dann geht man wieder in die Umsetzung und dann wieder in die Entscheidung. Das heißt, die Entscheidung ist aufgebrochen auf ganz, ganz viele kleine Teilentscheidungen und dadurch verliert sie an Gewicht und die Umsetzung ist im Vordergrund. Und das ist, glaube ich, viel motivierender, als wenn man so eine Riesenentscheidung trifft und dann ist es ein riesiger Berg, wo man ja oder nein sagen kann. Und genau. Und dann, was du noch ansprichst, also dann kommen noch so Plenumsdynamiken dazu. Also das Plenum ist halt ein zentralistisches Gremium. Also wenn wir am Anfang habe ich gesagt, sozialistische Theorien sind eher so zentralistisch, Anarchisten sind eigentlich eher so dezentralistisch. Und Plenum ist halt immer was Zentrales, wo halt Leute über Sachen mitentscheiden, die sie vielleicht gar nicht interessieren. Und die Alternative dazu ist, dass man halt dezentrale Kreise bildet. Mit Zuständigkeiten.
Den guten alten Arbeitskreis.
Ja. Ja, genau. Aber nicht so, dass der Arbeitskreis dann nur einen Vorschlag macht, den er dem Plenum unterbreitet, sondern dass der auch wirklich allein entscheidet. Und so. Also es gibt zum Beispiel in Köln gibt es ein Kollektiv, was Empanadas herstellt. Das ist eine Genossenschaft, die Locura-Genossenschaft. Und die haben zum Beispiel Rollen verteilt. Das heißt, und die wechseln. Und wenn du halt für den Tag der Küchenchef bist, dann kannst du entscheiden, was wird gekocht und dann gibst du sozusagen die Anweisung an die Einkaufsgruppe und sagst, hier, ich brauche die und die Zutaten, das und das wird heute gekocht. So, und dann hat man in dem Moment eine Machtposition, die ist temporär, weil du hast für diesen Tag hast du den Hut auf und da wird nichts diskutiert, sondern du entscheidest das. Und am nächsten Tag ist jemand anders vielleicht dran. Ja, und da kann man diesen Hut eben wechseln oder man kann eben sagen, es sind immer zwei Leute, die das zusammen machen oder sowas, wie auch immer, ja. Aber das sind dann halt flexiblere Rollen, die man wechselt und dann entscheiden halt Leute und wenn die anderen Leute das doof finden und sagen, wieso denn das schon wieder? Ja, okay, am nächsten Tag ist jemand anders dran und entscheidet was. Und genau, also das ist zum Beispiel so eine Variante, wie man das Plenum entlastet. Weil das Plenum ist halt ist halt eine Struktur, die einerseits niedrigschwellig ist, die ist face-to-face, man sieht sich persönlich, alle können was sagen. Und auf der anderen Seite ist es halt immer eine Einladung für dominante Persönlichkeiten, sich durchzusetzen, weil...
Wer kennt sie nicht, die Alpha-Tiere?
Die Alpha-Tiere,
Plenars,
genau.
Die wir in unserem Leben mitgemacht haben. Und auch den, damit beschäftigst du dich auch im Buch, den Groupthink-Effekt. Ein fancy Wort für Konformitäts- und Anpassungsdruck, ne? Wenn nämlich zum Beispiel hohe, unausgesprochene politische Ideale oder eben dominant auftretende Persönlichkeiten irgendwie in entscheidenden Situationen dazu führen, dass Gruppendruck da ist.
Ja, genau.
Wo es dann in entscheidenden Situationen keine Widerrede gibt. Also das sind so typische Probleme in Plenars, wo es wahrscheinlich auch Strategien gibt und Tools, wie man dann die Plenars wieder besser gestalten kann. Aber ich finde das schon spannend auch zu schauen, okay, wo stärkt man auch die individuelle Autonomie, indem man Teams, Arbeitskreise und auch Einzelpersonen Handlungsspielraum gibt.
Genau.
Und vielleicht das Ganze dann aber auch in Rollen, weil das mit den Rollen finde ich auch einen super spannenden Aspekt, weil es diszipliniert im Sinne eines Miteinanders auf Augenhöhe, weil man hat den Chefhut ja nur einen Tag auf, aber es schafft eben auch eine Form von Effizienz und einen Flow, weil man ist vielleicht in einem Unternehmen wie diesem Empanada-Betrieb darauf angewiesen, dass in einer bestimmten Situation jemand die fucking Entscheidung trifft.
Mhm. Ja. Ja, also das mit der Autonomie finde ich wirklich einen ganz wichtigen Punkt, weil ich finde es immer sehr traurig zu hören, wenn Leute sagen, nee, sie hatten keinen Bock mehr auf dieses Kollektiv, es war ihnen zu viel Diskussion und sowas. Und dann sind die frustriert ausgestiegen. Und also ich kann in einem hierarchischen Chefbetrieb, kann es sein, dass ich mehr Autonomie habe als im Kollektiv, weil mir meine Vorgesetzte sagt, hier, Rupert, das ist dein Arbeitsbereich, kümmere dich drum. So, und wie du das machst, ist egal, aber das und das sind deine Aufgaben und so macht das. Und dann habe ich da mein
So funktioniert Führen in dem journalistischen Unternehmen, was ich kenne. So, also da muss man dann zumindest on the same level sein, so was Autonomie und Handlungsspielraum angeht. Sonst kommen die Leute nicht im Kollektivbetrieb.
Ja, genau. Aber im Kollektiv ist es manchmal so, dass man immer erst das Plenum fragen muss, ja. Und das immer, also dass man ständig es irgendwie absprechen muss und überhaupt keinen eigenen Entscheidungsspielraum hat. Also es ist halt super, Sachen gemeinsam zu entscheiden, aber es frisst halt auch Energie. Und auf der anderen Seite ist es auch super, Sachen alleine entscheiden zu können. Aber da ist eben die Gefahr, dass dann alle ihr eigenes Süppchen kochen. Das heißt, man muss, das ist immer eine Gratwanderung. Man muss immer einen Mittelweg finden, dass die Leute irgendwie ihren eigenen Bereich haben, wo sie sich auch selbst verwirklichen können, wo sie sich ausleben können, ohne das Plenum befragen, ohne irgendwie jemanden um Zustimmung bitten zu müssen oder um Genehmigung. Und auf der anderen Seite ist man ja ein Kollektiv, weil man Sachen auch gemeinsam entscheiden muss. Und da muss man irgendwie einen Mittelweg finden. Und da gibt es keine einfache Lösung. Das muss man irgendwie aushandeln und gucken, was passt für alle.
Voll, ja. Genau, und wir können das hier auch nur anreißen. Du unterbreitest da in deinem Buch auch oder thematisierst viele Vorschläge auch, wie man Plenars zum Beispiel auch besser gestalten kann, um dann sowas wie dem Groupthink-Effekt entgegenzuwirken oder eben den Alpha-Tieren, ne?
Ja, genau. Es gibt zum Beispiel die Liberating Structures, die findet man im Internet. Die sind auch irgendwie so Open Source. Viele Leute, die aus der Bildungsarbeit kommen, kennen das. Das sind so klassische Moderationsmethoden. Und die sind zum Beispiel, also das sind, glaube ich, so 30 unterschiedliche Methoden. Die kann ich sehr empfehlen, dass man sich die mal anguckt, weil die dienen halt gerade dazu, dass man die Gruppendynamiken aufweicht im Plenum und stattdessen eher in so kleinen Gruppen, also Speed-Dating-mäßig, ja, dass man immer 2 Minuten mit jemandem redet und dann wechselt mein Partner oder so eine Sachen zum Beispiel. Das ist super spannend. Also da gibt es ganz klasse Methoden für.
Danke für den Hinweis. Da können Leute nochmal nachschauen und auch, wie gesagt, nochmal in deinem Buch. Aber genau, du machst auch Vorschläge dazu oder thematisierst eben Methoden verschiedenster Natur, wie tatsächlich dann Arbeitsabläufe dezentral gestaltet werden können. Genau, bevor wir auf die Zielgerade biegen und vielleicht nochmal drauf schauen, wie lässt sich denn Wirtschaftsdemokratie auch popularisieren, doch noch eine kleine Sache, die, glaube ich, spannend ist, ein Problem, was in kollektiv geführten Betrieben eben auch auftreten kann, sind Interessengegensätze. Und jetzt ist es ja so, man hat sich ja für einen Kollektivbetrieb entschieden, den man gemeinsam mit allen anderen macht, damit es keinen Chef mehr gibt, damit sind irgendwie aber auch alle Chefs. Und das ist insofern tricky, weil das ja zu Selbstausbeutung auch führen kann. Ja, man geht die Extrameile auf Kosten der eigenen Gesundheit dann für eben das Unternehmen, für den Betrieb. Aber eben auch, wenn es tatsächlich zwischen Leuten Interessengegensätze gibt. Und das wäre dann in einem normalen Unternehmen ja was, ein Konflikt zum Beispiel zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat. Mhm. So, aber in einem Kollektivbetrieb sind alle Chef und Mitarbeitende in einem. Stellt sich also die Frage, wie geht man so mit zwischenmenschlichen Konflikten um, die vielleicht dadurch auftreten, dass Leute bestimmte Rollen einnehmen.
Genau. Die Frage ist, ist es überhaupt ein zwischenmenschlicher Konflikt, und aber sollte es eigentlich, also häufig werden die dann auf so einer persönlichen Ebene ausgetragen, weil gar nicht klar ist, dass es eigentlich um unterschiedliche Rollen geht. Also zum Beispiel jemand sagt, ich möchte abends nach 17 Uhr nicht mehr arbeiten, weil ich ein Kind habe und ich möchte jetzt früher Feierabend machen. Und dann sagt jemand anders, ja, Moment, aber wir sind ein Laden und nach 17 Uhr kommen die meisten Kunden und das ist eigentlich unsere umsatzstärkste Zeit, da kannst du nicht einfach jetzt fehlen. Und dann kann es sein, dass die sich dann total in die Haare bekommen und sagen, aber es ist doch hier ein Kollektiv und wir wollen uns doch nicht selbst ausbeuten, sagt die Person, die früher gehen will, und die andere sagt, ja, aber wir müssen irgendwie auch auf die Zahlen achten. Und beide Rollen sind ja total wichtig und auch total berechtigt. Also einmal die Rolle zu sagen, wir müssen gucken, dass der Laden auch wirtschaftlich läuft. Also es ist halt ein Betrieb so und die Leute arbeiten nicht ehrenamtlich. Das Geld muss reinkommen, damit man auch davon leben kann. Und auf der anderen Seite, wir machen den Betrieb eben auch, um gute Arbeitsbedingungen zu haben und nicht zu schlechten Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Und das ist ein Interessenkonflikt, der lässt sich auch nicht lösen durch ein Konsensverfahren oder sowas, weil der ist ja einfach da und der ist eben auch nicht dadurch weg, dass es ein Kollektivbetrieb ist und alle eben Miteigentümerinnen sind, sondern sowas wird immer wieder auftauchen. Ja, also wie viel können wir uns zahlen? Wie viel, also müssen wir vielleicht schneller arbeiten? Müssen wir bessere Prozesse haben? Also diese klassische BWL-Sicht, ja, also diese wirtschaftliche Sicht auf der einen Seite und diese gewerkschaftliche Sicht zu sagen, Moment mal, wenn wir jetzt noch schneller arbeiten, noch schnellere Prozesse, dann gibt es nicht mehr genug Zeit, um sich zwischendurch mal zu unterhalten und einen Schnack zu führen. Und das ist eigentlich wichtig, damit uns die Arbeit auch Spaß macht. Und diese beiden Perspektiven, die sind halt super wichtig. Und es ist halt total wichtig, dass man die nicht sich gegenseitig vorwirft und sagt, aber du achtest immer nur auf die Zahlen und dir geht es immer nur ums Geld. Und eine Person sagt, ja, du willst immer nur chillen. Ja, also dass man sich da keine Vorwürfe für macht, sondern dass man diese Rollen halt respektiert und auch wertschätzt und aber dann eben auch guckt, wie kann man das eben aushandeln. Und da kenne ich eigentlich kein Kollektiv, was das so macht. Auch da wieder ein Blick auf Startups, finde ich halt spannend. Im Scrum gibt es die Product Ownerin und die Scrum Masterin, das sind so zwei Rollen. Scrum ist eine Selbstorganisationsmethode, also eine Management-Tool, was von Inhaberinnen häufig benutzt wird, damit die Leute mehr spuren und schneller arbeiten und sie mehr Gewinn erwirtschaften. Aber man kann es auch anders verwenden, glaube ich. Und zwar die Product Ownerin achtet darauf, dass die Kunden zufrieden sind, also dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, die Wirtschaftlichkeit des Betriebes. Und die Scrum Masterin achtet darauf, dass es dem Team gut geht, also dass die Leute gute Arbeitsbedingungen haben. Also ein bisschen wie so ein Mini-Betriebsrat eigentlich im Team, auf Teamebene. Also zu gucken, geht es den Leuten gut? Haben sie alles, was sie brauchen? Genau. Und es gibt auch, also in den Mondragon-Genossenschaften in Spanien, das ist ein riesiger Genossenschaftsverbund, der siebtgrößte Arbeitgeber in Spanien, da gibt es so Sozialräte, also wie so eine Art Betriebsrat, die gegenüber der gewählten Geschäftsführung nochmal sozusagen die Interessen der Mitglieder aus Arbeitnehmersicht repräsentieren. Auch an deutschen Gerichten gibt es das. Da gibt es die Richterinnen und Richter wählen einmal das Präsidium, sozusagen den Arbeitgeber. Und sie wählen aber auch einen Richterrat. Also da gibt es auch sozusagen diesen Dualismus. Also das wäre eine Variante, dass man sozusagen diese Rollen visualisiert, indem man sie sozusagen spielt. Also
bisschen wie im Gerichtssaal, ne?
Ja, also, genau, ein bisschen wie im Gerichtssaal, ja, mit dieser Aufteilung von Verteidigung und Anklage. Ne? Ja. Und das ist halt ein bisschen wie so ein Rollenspiel und kommt einem vielleicht ein bisschen komisch vor, aber das könnte halt eine Variante sein, um diese unterschiedlichen Interessen zu entpersonalisieren und zu visualisieren und zu entzerren. So. Mhm. Und da ist eben dann auch die Frage, ja, soll es eigentlich Gewerkschaften geben in der Genossenschaft? Oder, also manche Kollektivbetriebe wurden leider dann auch sehr gewerkschaftsfeindlich. Also es gibt so Kollektivbetriebe, wo Leute versucht haben, einen Betriebsrat zu gründen und das wurde dann verhindert. Die haben ja, also als Geschäftsführung im Kollektivbetrieb hat man ja auch eine schwere Rolle, weil man soll auf die Zahlen achten Und aber man ist eben auch ein Kollektiv und man hat immer diese Doppelfunktion und dann beschweren sich die Leute noch. Und man sagt, ja, dann mach du doch diesen blöden Job, weil den will ja vielleicht auch sonst niemand machen. Und dann fühlen sie sich auf den Schlips getreten. Dann sagen die Leute noch, okay, dann machen wir jetzt einen Betriebsrat. Und ich glaube, das kommt halt ein bisschen daher, dass diese Rolle nicht genug gewertschätzt ist, also auch der Geschäftsführung, weil auf die Zahlen achten ist auch nicht immer angenehm. Und den Leuten zu sagen, sorry Leute, wir haben gerade nicht genug Geld für eine Lohnerhöhung oder wir müssen vielleicht sogar unsere Löhne senken, weil es waren gerade richtig schlechte Monate. Ja, das ist ja auch eine richtig unangenehme Rolle, die da jemand führt. Und da ist es halt, glaube ich, wichtig, dass man diese Rollen halt, ja, dass man da so einen gegenseitigen Respekt für hat und eine Wertschätzung.
Ja, wenn die IG Metall den Vergesellschaftungsparagrafen, den sie in ihrer Satzung stehen haben, ernster nehmen mit Blick auf die großen Industrien in Deutschland, so, dann würden sich wahrscheinlich auch interessante Konstellationen ergeben in gewerkschaftsgeführten Unternehmen dann am Ende, oder? Also du hast ja vorhin von der alten Wohngemeinnützigkeit gesprochen, der neuen Wohnen, ne? Und den Schwierigkeiten, ne? Also Korruption, Vetternwirtschaft, Ineffizienz und so weiter. Und gegenwärtig ist ja wieder eine neue Wohngemeinnützigkeit in aller Munde, ne? Weil Wohnen soziales Thema Nummer eins ist. Mhm. Und ja, ob da dann die Gewerkschaften eine Rolle spielen, keinen Plan. Aber naja, worauf ich hinaus wollte, ist so, weil du sagtest, irgendwie haben Gewerkschaften in Kollektivbetrieben eine Rolle. So, das ist wahrscheinlich eine spannende Frage, wie die sich auch dazu verhalten.
Ne? Naja, ja, Gewerkschaften haben halt das, also ich glaube, die Vergesellschaftungs, der Paragraph wird schon ernst genommen. Aber ich glaube, was häufig verkannt wird, ist, dass in der Gewerkschaft die Mitglieder sind halt ein Querschnitt der Gesellschaft und gibt eher noch mehr AfD-Wählerinnen unter Gewerkschaftsmitgliedern als unter Nicht-Gewerkschaftsmitgliedern. Also ich mache also gewerkschaftliche Schulungen auch und da höre ich häufig, die beschweren sich häufig, dass ihnen die Gewerkschaftsführung viel zu links ist. Ja, und die Gewerkschaften sind halt demokratisch. Also da ist man wieder bei der, die sind halt demokratisch aufgebaut. Und wenn die Mitglieder das nicht wollen, dann ist es schwer für die Gewerkschaftsführung zu sagen, so, wir setzen uns jetzt für Vergesellschaftung ein. Und da sind wir wieder bei der betrieblichen Ebene, weil das setzt eigentlich voraus, dass man in den Betrieben unter den Gewerkschaftsmitgliedern Bildungsarbeit und Organizing macht und Mobilisierung macht zum Thema Wirtschaftsdemokratie, dass die Gewerkschaftsmitglieder selber eine Vorstellung davon haben, was für sie auch dabei rausspringt. Also wieso sollen die jetzt irgendwie sich einsetzen, gewerkschaftlich dafür streiken, für die Vergesellschaftung oder für eine Demokratisierung, wenn sie gar nicht wissen, was sie eigentlich davon haben oder was das überhaupt ist. Ja? Und nur dann, wenn auf der Basis, also wenn Basisarbeit in den Gewerkschaften gemacht wird zu dem Thema, dann könnte die Gewerkschaft sich auch irgendwie dafür einsetzen. Aber mit den derzeitigen Mitgliedern, die sind halt einfach so konservativ wie der Durchschnitt der bundesdeutschen Gesellschaft. Und da kann die Gewerkschaft, glaube ich, keinen nennenswerten Druck aufbauen, um irgendwie Vergesellschaftung oder mehr Wirtschaftsdemokratie durchzusetzen.
Ja, genau. Aber das wäre jetzt auch wieder ein eigener Podcast. Lass uns mal nur zum Ausblick auf vielleicht auch die ganze Frage schauen, was denn aus deiner Sicht vielleicht Strategien wären, um Wirtschaftsdemokratie zu popularisieren? Ne, du hast jetzt gerade schon gesagt, selbst unter Gewerkschaftsmitgliedern ist das wenig relevant. Und wenn wir jetzt den Anspruch haben, aus der linken Bubble irgendwie raus darüber nachzudenken, Wirtschaftsdemokratie zu popularisieren, was wären da aus deiner Sicht wichtige Strategien? Also allgemein frage ich das, aber mich hätten vielleicht auch zwei Aspekte interessiert, weil das jetzt vielleicht auch ein bisschen zu kurz kam, weil wir auf so ein Idealszenario geschaut haben, nämlich der eine Aspekt, die Forderung nach der Erweiterung bestehender Mitbestimmung. Es gibt ja in Deutschland schon Mitbestimmung über Betriebsräte etwa und das ist ja auch manchmal was, worauf Leute im Ausland neidisch schauen, auf Deutschland. Absolut. Aber aus unserer Sicht geht das natürlich alles nicht weit genug, ne? Ist ja klar. Mhm. Deswegen aber die Frage, wenn es um Popularisierung geht oder die Erweiterung von Wirtschaftsdemokratie, was wären da vielleicht Forderungen nach Erweiterung bestehender Mitbestimmung und auch vielleicht, was wären vielleicht Forderungen nach staatlicher Förderung von belegschaftseigenen Betrieben? Ich meine, das sind vielleicht tricky Gebiet, weil dann auch EU-Recht und Wettbewerbsrecht und was weiß ich und in der Wettbewerbseuropäischen Union ist es dann bestimmt nicht einfach, aber gibt es da auch Möglichkeiten?
Also ich glaube, in Spanien, ich bin kein Experte im spanischen Recht, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es da Steuererleichterungen für belegschaftseigene Betriebe. Also es ist wie so eine Art Mini-Gemeinnützigkeit. Also wenn ein Betrieb komplett in Belegschaftseigentum ist, dann zahlen die weniger Steuern. Ich bin mir nicht ganz, also falls sich jemand das hier hört und sich damit besser auskennt, gerne melden bei mir. Genau, dann gibt es in Deutschland gibt's halt zum Beispiel die Montan-Mitbestimmung, die finde ich super spannend. Die wurde in den 50er Jahren eingeführt. Das ist eine paritätische Besetzung der...
Ich kenne nur das VW-Gesetz. Was ist die Montan-Mitbestimmung? Das soll ich zum ersten Mal.
Genau, die Montan-Mitbestimmung ist, es wurde gesagt, also weil gerade die Kohle- und Stahlindustrie wurde so als Rückgrat des Zweiten Weltkriegs, also der Wehrmacht gesehen. Und deswegen wurde gesagt, die muss demokratisiert werden. Kohle- und Stahlindustrie sind so wichtig. Und um Kriege zu verhindern, soll die demokratisiert werden. Und deswegen werden Aufsichtsrat und Vorstand paritätisch von Arbeitgeber- und Gewerkschaftsseite besetzt. Und das ist bis heute in Kraft. Also wir haben eine paritätische Führung in der Stahlindustrie. Kohle gibt es eigentlich nicht mehr. Das heißt, Stahl gibt es auch nicht mehr viel. Also deswegen ist die Montan-Mitbestimmung sehr vom Aussterben bedroht. Und das wäre wirklich tragisch, weil ich finde, das ist eine richtig spannende Konstruktion, wo eben Kapitalseite und Gewerkschaftsseite eben gemeinsam die Unternehmen führen. Und es gab in den 70ern mal den Versuch, das auf alle großen Aktienunternehmen auszuweiten. Das ist das Mitbestimmungsgesetz bzw. das Drittelbeteiligungsgesetz. Gab es ganz viele Leute, die gesagt haben, nein, das schadet der deutschen Wirtschaft, bla bla bla. Da gab es riesige Lobbyarbeit dagegen und dann wurde halt nur durchgesetzt. Also es gibt jetzt vor allem die Drittelbeteiligung, also dass die Arbeitnehmer haben halt ein Drittel in den in großen Aufsichtsräten, also ab einer bestimmten Größe, ich glaube ab 1.000 Mitarbeitern oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, da gibt es einen Schwellenwert und dann muss sozusagen, gibt es Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten. Das Problem ist, wenn die nur ein Drittel haben, werden die halt immer überstimmt von der Arbeitgeberseite. Das heißt, die kriegen halt mehr mit, die haben dann mehr Infos, die sie an den Betriebsrat weitergeben können, aber die können halt nicht mitentscheiden. Und das, was ja früher Kohle und Stahl war, als irgendwie so kriegsrelevante Industrie oder gesellschaftlich relevante Industrie, finde ich, könnte man heute überlegen, ja, was wären denn heute eigentlich die Branchen, wo man so eine Montan-Mitbestimmung bräuchte? Vielleicht wären das heute Krankenhäuser, Social Media oder, weiß nicht, Supermarktketten oder so. Also das finde ich einen total spannenden Ansatz. Und da gibt es aber halt überhaupt keine Querverbindung zwischen so diesen auch, es gibt das Mitbestimmungsgesetz, Betriebsräte und genau, es gibt das VW-Gesetz. Das ist eigentlich auch eine spannende Konstruktion. Aber da gibt es ganz wenig so Verknüpfung zwischen dieser Art von Mitbestimmung und Kollektivbetrieben. Und dann gibt es ja noch Genossenschaften, also Volksbanken sind ja auch Genossenschaften. Und da gibt es eigentlich sehr, sehr viele Ansätze, die in transformatorischen, progressiven Kern oder zumindest Funken haben. Ja? Und das, was ich so spannend finde an dieser ganzen betrieblichen Demokratie, ist, dass das so unterschiedliche Ebenen verknüpft. Also das ist einerseits sind das gewerkschaftliche Kämpfe für Emanzipation von den Arbeitenden, vor allem auch der nicht-akademischen Arbeitenden, die ja zunehmend rechts wählen. Und aber es geht eben auch um feministische, antirassistische Kämpfe, also dass ja diese krassen Lohnungleichheiten, oben sitzen irgendwelche weißen Männer und nachts kommen die Reinigungskräfte mit Migrationsgeschichte und putzen den Laden und verdienen halt einen Bruchteil dessen. Das sind auch Kämpfe gegen Diskriminierung, die durch sowas, also die halt da stattfinden im Betrieb und die durch eine Wirtschaftsdemokratie eben sehr, sehr weit vorangetrieben werden würden. Und auch die Frage der sozial-ökologischen Transformation, die spielt sich ja auch im Betrieb ab. Also ja, wenn es Förderung gibt vom Staat für Unternehmen, wer entscheidet darüber, wofür das benutzt wird im Unternehmen? Soll das jetzt der Manager, der einfach Millionen verdient, entscheiden? Oder entscheidet da die Belegschaft gemeinsam, wofür diese staatliche Förderung eingesetzt wird? Oder radikale Arbeitszeitverkürzung, also gerade in den Branchen, die in Zukunft weniger produzieren werden, Automobilbranche, ja, werden dann Leute entlassen und landen auf der Straße und sind sauer auf die Grünen, weil die jetzt daran schuld sind, dass weniger Autos verkauft werden, oder setzt man sich dafür ein, dass die Arbeitszeit verkürzt wird. Das ist eine betriebliche Entscheidung. Dafür brauche ich eine betriebliche Mitbestimmung und Druck auf Betriebsebene. Ja, also das finde ich halt spannend an dieser ganzen Wirtschaftsdemokratie-Geschichte, dass es halt so viele Ebenen verknüpft, von der persönlichen Biografie, wie will ich eigentlich irgendwann mal arbeiten, bis hin zu den großen Themen, wie wollen wir eigentlich nach dem Ende des Kapitalismus arbeiten. Also ein Plädoyer, sich damit einzubringen für die, die da Lust zu haben.
Opa, ich möchte dir vielmals danken, dass du dir Zeit genommen hast, mich hier besucht hast. Danke dir.
Sehr gerne.
Ja, ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war Rupai Dahm. Er ist Rechtsanwalt und berät Menschen dabei, wie sie Genossenschaften und Kooperativen gründen können. Wenn ihr Interesse an seinem Handbuch Selbstbestimmt arbeiten, Betriebe demokratisieren oder seiner kollektive Beratung habt, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.